Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wolle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich könnte auch sagen, schönen guten Tag, schönen Nachmittag. Ich hoffe, es euch geht gut. Macht euch gemütlich, fahrt auf der rechten Spur mit 120 nur, immer schön langsam. Lasst auch mal einen LKW überholen, lasst es euch gut gehen. Und ich grüße den Thomas aus München. Grüß Gott, wie der Bayer sagt.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ab wann fühlt man sich eigentlich in München als Bayer?
Das ist eine gute Frage. Da hast du, glaube ich, den falschen Ansprechpartner an der Leitung.
Wäre eigentlich geil, wenn man so ein Interview mit irgendjemandem, also so ein Heute-Journal-Interview, die erste Frage direkt so kontert. Herr Söder, wie stehen Sie jetzt zu den Lockerungen in Bayern? Ah, danke, ist eine sehr schöne Frage.
Ich glaube, haben Sie den falschen hier. Mein großer Vorteil ist ja, ich habe dadurch nichts zu verlieren.
Ja, 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 das stimmt. Vielleicht sollte ich mal die Exil-Bayerin hier im Hause fragen, ab wann man eigentlich als Bayer gilt.
Oder als Kölner.
Als Kölner? In Köln, also die meisten werden schon 5 Minuten nach Übertreten der Stadtgrenze dazu gezwungen, ob sie wollen oder nicht. Also das ist das Anekdötchen am Rande, um reinzukommen. Meine Frau hat bei ihren ersten Besuchen in der Bäckerei, war sie wirklich völlig schockiert von dem einnehmenden Wesen und Zutexten der Bäckerei Backwaren-Fachverkäuferin. Kam sie nicht drauf klar, auf diese offene Art und das Zutexten und so. Ne? Wie der Kölner auch singt, trinkt doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst ja die ganze Zigarre. Das ist alles egal, alle in einem Boot. Apropos alle im Boot, alle fahren auch wieder Fahrrad, zumindest einige. Und darüber möchten wir heute sprechen. Ob es glaubt oder nicht, es ist das Unglaubliche passiert. Ich habe sogar teilweise die Rennen gesehen, über die wir sprechen. Wenn ich auch da wirklich einerseits sehr, sehr, sehr beeindruckt war, andererseits aber auch mächtig enttäuscht. Aber da kommen wir an geeigneter Stelle dieser Sendung darauf zurück. Du warst auch schon Fahrradfahren, ne?
Ich war tatsächlich heute 100 Kilometer Radfahren, ja, und gestern auch.
Schwein.
Also gestern nicht so lange, aber dafür auch auf dem Rad unterwegs. Also weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier sind so 18 Grad und Sonnenschein.
Ja, also ich bin gestern, da musste ich nicht ganz so früh zur Arbeit oder bin ich ganz so früh zur Arbeit, auch mit kurzer Hose zur Arbeit gefahren. Also konnte man schon aushalten. Von mir aus, ich habe auch gestern zu meiner Frau gesagt, ja, ab jetzt bis Oktober dieses Wetter würde ich vollkommen mitgehen. Also mehr bräuchte ich.
Muss auch gar nicht wärmer sein.
Also ich mag es ja schon heiß, also wenn es so richtig, richtig, richtig heiß ist, da stehe ich ja schon ein bisschen drauf, aber ich kann auch verstehen, dass das nicht alle meiner Meinung sind und deswegen wird es mir auch zur Not reichen. Also muss jetzt nicht zwingend noch viel, viel heißer sein. Du bist auch so jemand, so, ne? So 23 Grad, 9 Monate im Jahr und du bist glücklich.
Auf jeden Fall.
Ja, für mich ganz schon noch was. Naja, wollen wir nicht nur über das Wetter reden, weil das könnt ihr, keine Ahnung, beim Wetterbericht gucken. Wir möchten über Radsport reden. Und da fangen wir mal, würde ich sagen, einfach vorne an, bei der französischen Rundfahrt, die wir beim letzten Mal schon angekündigt haben, dass sie kommen wird. Und das ist, oder, eine Kapitelmarke, die Tour de Provence. Schon jetzt fängt es an, dass ich damit überfordert bin, die Namen auszusprechen. Mont Ventoux kenne ich, der wird im Laufe dieser Sendung auch zu besprechen sein bei der Tour de la Provence. Aber bevor man dorthin kommt, muss man auch noch andere Gegenden der Provence durchfahren. Und das Fahrerfeld war nicht das Schlechteste. Ineos zum Beispiel mit einer ordentlichen Truppe da. Bahrain mit Phil Bauhaus, auch erster Tag, war vielleicht wäre ein Kandidat gewesen. Man sagt, den sieht man vorne. Wie ist denn ausgegangen? Also, dass ein Sprinter siegt, war ja vorher zumindest nicht ganz unwahrscheinlich.
Ja, Provence-Rundfahrt auch erst zum 6. Mal ausgetragen in ihrer Geschichte, war ich auch so ein bisschen erstaunt, dass es das Rennen noch gar nicht so lange gibt. Mhm. Und Etappe 1, ja, war was für die Sprinter, Aubagne, Sifore, Le Plage, 182 Kilometer. Man sieht es auf dem Profil so ein bisschen, dass es ganz schön wellig war, aber am Ende doch, dann war der letzte Berg zu weit vom Ziel entfernt, als dass ich da noch viel hätte tun können. Somit am Ende ein großer Sprint, da sah für mich Arno Demar schon wieder sichere Sieger aus. Und dann kam aber noch Davide Ballerini vom Team De König Quickstep vorbeigeschossen im letzten Moment. Und ja, das ist auch so ein Fahrer, der in diesem Jahr vielleicht den Sprung in die von der internationalen Spitze in die Weltklasse schaffen könnte. Mhm.
War ein Fahrer, den ich vorher zugegebenermaßen überhaupt nicht, oder was heißt überhaupt nicht, aber so gar kein bisschen auf dem Schirm hatte. Hat dann auch direkt am nächsten Tag nachgelegt. Kann man ja vielleicht, ne, also ist ja jetzt nicht die Riesenrundfahrt, da kann man vielleicht so ein bisschen drüber schwappen. Hat am nächsten Tag nachgelegt. Zweite Etappe ging auch dann an die Jungs von De König Quickstep, die augenscheinlich da aufhören, wo sie letztes Jahr weitergemacht haben. Natürlich umgekehrt.
Ja, zunächst lief es, also es war eine Etappe Cassis-Manosque, 174,7 Kilometer. Im Finale doch recht anspruchsvoll, zumindest so die letzten 3 Kilometer. Und da lief es aber zunächst für De König Quickstep gar nicht mal so gut, weil da sich Alaphilippe auf die Nase gelegt hat. Ich glaube, vor ihm war ein bisschen rutschig und da ist in der Kurve ein Astana-Fahrer gestürzt. Und da konnte selbst so ein Fahrradkünstler wie Alaphilippe nicht mehr ausweichen. Hat sich zum Glück dann nicht so allzu sehr wehgetan und dann, ja, am Ende hatte sich vorne das Feld geteilt. Es gab eine kleine Gruppe, aus der heraus Davide Ballerini da relativ wenig Mühe hatte, den Sprint zu gewinnen.
Entschuldigung. Und dann kam die Etappe von, ich meine, es wäre Freitag? Oder habe ich sie am Freitag gesehen? 13. Februar definitiv war es, zum Mont Ventoux hoch. Und der windige Berg zeigte sich von seiner besten Seite. Es war nebelig oben. Und ich muss dazugeben, ich habe es mir dann abends oder später, ich glaube, es war Freitagabend, glaube ich, als ich die Nachricht dann noch geschickt habe, ne? Am späten Abend angeschaut und da war es dann so, dass ich irgendwie mich so komplett verkalkuliert hatte.
Die Etappe war Samstag.
Die Etappe war Samstag? Ja, dann habe ich es am Samstagabend noch geguckt, das kann auch sein. Ja, stimmt, macht ja nur Sinn. Vom Datum her.
Das hätte ich sonst gewusst, wenn es einen Freitag den 13. gegeben hätte.
Bist du nicht so abergläubisch?
Ja, aber ich achte schon auf sowas.
Echt? Das ist mir ganz... Ja. Jetzt kennen wir uns schon Jahrzehnte, behaupte ich. Ja, stimmt ja auch, jetzt, dass wir uns so Jahrzehnte kennen. Aber das habe ich noch nicht gewusst. Mann. Also war Samstagabend und ich habe es dann auch am Samstagabend geschaut und irgendwie hatte ich mich auch ein bisschen zu wenig damit vorher beschäftigt zugegebenermaßen, aber irgendwie dachte ich schon so, oh, gibt das Bilder, wenn die oben am Berg mit dem Schnee und dem kahlen Berg und dann da hoch und Wind und Nebel und wie du immer schon sagst, epische Bilder und alles, naja, und dann gucke ich so auf die Restentfernung, ich so, Moment mal, also du bist den Ventoux auch schon gefahren, ne?
Nein.
Nein?
Noch nicht.
Ein Berg, den ich dir voraus habe, wahrscheinlich einer der wenigen bedeutenden Berge. Und ich gucke da so und gucke auf die Entfernung. Ich muss kurz husten. Und denke mir so, Moment mal, das sind doch nicht nur noch 6-7 Kilometer von da. Dann überlege ich so, vielleicht, okay, ja, aber nee, und dann hin und her gerechnet, überlegt, geguckt und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages dachte ich dann so, nee, das kann ja gar nicht sein. Und dann fiel es mir natürlich auch völlig klar auf und ein, dass die nur bis zu dem Chalet fahren und gar nicht bis nach oben. Und wenn man das jetzt natürlich mal in der Übersicht guckt, dann ist das ja auch mehr als eindeutig. Nun ja, also ich war ein bisschen verwirrt, aber das hat ja noch nie geschadet beim Radsport gucken und es waren wirklich epische Bilder.
Ja, Chalet Reynard liegt ja auch schon auf 1419 Metern und wenn man sich jetzt mal...
Aber ist ja wie wenn die Tour de France am Samstag vorher, am Tag vorher aufhört. Also der Mont Ventoux geht bis oben.
Ja klar, aber Mont Ventoux bei dieser Provence-Rundfahrt war ja schon bei klirrender Kälte, also ich habe da noch Bilder gesehen bei Twitter, da hat man mit Hochdruck in der Nacht noch daran gearbeitet, das befahrbar zu machen und den Schnee da zu räumen am Chalet Reynard, also da stand auch lange Zeit diese Etappe auf der Kippe, ob sie dann überhaupt wird stattfinden können und man hat es zum Glück geschafft und ja, rein sportlich gesehen, war das, ja, wie ich hier schon geschrieben habe, eine Machtdemonstration von Ineos, die ja da taktisch sehr, sehr clever auch, wie ich finde, rangegangen sind. Also das war für mich so ein bisschen so eine Finte, als sie dann mit Sosa attackiert haben, weil alle haben natürlich auf Bernal geguckt, der große Name bei Ineos bei dem Rennen war, aber Sosa hatte keiner vielleicht so richtig auf der Rechnung, zumindest hat da keiner direkt nachgesetzt bei diesem Antritt und ja, dahinter war dann eine kleine Verfolgergruppe mit Alaphilippe und Bernal, der hat sich da ins Hinterrad geklemmt, ist natürlich keinen Meter gefahren, sodass Sosa am Ende vorne war.
Wie früh hast du gedacht, der kommt durch?
Als Alaphilippe weg war und Bernal hinten dran war, weil da war mir eigentlich klar, im Prinzip, der wird keinen Meter machen, Bernal im Wind und ja, Alaphilippe hat da auch nicht die letzte Lust, da alleine hinterher zu fahren, weil er weiß genau, wenn er da rankommt an Sosa, dann kommt der Konter von Bernal.
Ja, aber es waren trotzdem fantastisch, alleine für die Bilder, ne, und ja, Ineos wieder, ich sag mal, wie früher, in guter alter Manier, taktisch einfach clever. Und
ich habe auch die Tage irgendwo gehört, es war das erste Rennen von Christian Knees im Auto.
Ah, okay. Das habe ich nicht, also ich habe nur so irgendwelche Bilder von ihm gesehen, ne, dass er da war. Ja, also vielleicht haben wir da den neuen Taktikgott, ne? Mario Kummer, Christian Knees, vielleicht ist da ein deutscher Staffelstab weitergegeben worden. Vielleicht hat man dann mal den richtigen aus dem Tresor genommen.
Aber ich glaube, ja, das ist wirklich so, also vielleicht ist er als ehemaliger Fahrer des Teams, der da auch lange unter Vertrag stand, jetzt derjenige, der so auch menschlich und empathisch so diese Lücke von Nicola Portal bei dem Team auffüllen kann.
Ah, oh, das sind aber schon, also ich weiß nicht, ob du da nicht die Fußstapfen, ob das nicht ein bisschen groß ist, zumindest in der ersten Saison, dass das jemand ist, dem ich durchaus zutraue, eine solche Position vielleicht irgendwann einmal mit ein bisschen mehr Erfahrung noch einzunehmen. Das war ja immer bekennender Knees Freund hier oder Sympathikus für uns hier gewesen. Aber also da würde ich sagen, warten wir nochmal ab. Ne, also Lehrjahre, ich würde das jetzt mal vielleicht so auch als Lehrjahr bezeichnen. Aber wenn er das wird, ey, pff, super. Also go for it, Knisi. Wo wollte ich drauf hinaus? Ja, und Bernal, also alles, was man da jetzt so im Vorfeld dieser Saison gerüchtet gehört hat, ne, wie gut er wirklich ist, was hat das alles gebracht und so. Also für mich saß er sehr, sehr, sehr gut auf dem Rad. Also da sah man nichts von irgendwelchen Schwächen, Defiziten oder sonst etwas.
Ja, ich habe da jetzt aber keine so großen Unterschiede irgendwie gesehen, also zu Bernal von der letzten Saison oder aus dem Jahr 2019, wo er die Tour gewonnen hat. Ich finde, das lässt sich halt erst richtig beurteilen, wenn er mal mehr als eine Woche Grad fahren muss bei einer Rundfahrt.
Ja, aber es sei jetzt nicht, also bei manchen Fahrern sieht man, wenn man ihn betrachtet, also ja, man sah keinen großen Unterschied zu früher, aber er wirkte einfach auf dem Rad sehr harmonisch und das funktionierte für mich optisch irgendwie alles gut. Ne? Und klar, man müsste jetzt vielleicht nochmal mit die alten Bilder, mit dem Wissen von heute betrachten, ob man da irgendwelche Unrundigkeiten, nenne ich es mal, sehen kann. Aber mich erfreute einfach, dass er so auf dem Rad sich, es sah so aus, als würde er sich wohlfühlen, als wäre alles cool und dann wäre alles gut und das ist ja schon mal was.
Ja, auch mit Sicherheit eine Entscheidung oder eine Fahrweise von Bernal bei dem Rennen, womit er innerhalb der Mannschaft viele Sympathien gewinnt, wenn er nicht auf Gedeih und Verderb selbst bei so einem kleinen Rennen unbedingt auf Sieg fährt, sondern da auch mal dem Helfer den Vortritt lässt.
Absolut. Und sich vielleicht auch, ich will nicht sagen, wie soll man das beschreiben? Er hat sich ja jetzt nicht als, er war ja nicht richtig Helfer einerseits. Aber andererseits, ne, er hätte natürlich, also wenn er jetzt gewollt hätte, hätte er das Ding wahrscheinlich abschießen können. Ne? Aber ich glaube, das sind wirklich genau die Veranstaltungen, das sind die Rennen, wo man als Bernal, wo man als Quintana und so weiter da seinen Leuten was zurückgeben kann. Ne? Und selbst wenn es nur ist, dass man hinterherfährt hinter einem potenziellen Mitkonkurrenten und ihn dadurch ja abhält, wirklich komplett anzugreifen, weil im Prinzip war er das Zündern an der Waage, was alle.
Ja, genau, er war so ein bisschen also Gendarme da, Aufpasser einfach.
Ja, genau. Ja, und insofern, also so sammelt man halt, ich glaube nicht nur im eigenen Team, sondern auch in anderen Teams Sympathiepunkte. Und irgendwann, man sieht sich zweimal, ne, irgendwann wird mit Sicherheit dann auch mal zurückgezahlt. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Also schöne Etappe. Letzte Etappe war dann die Etappe 4 und da hast du schon geschrieben, Rolf Aldags Arbeit trägt Früchte. Da würde ich jetzt nochmal ein kleines Fragezeichen hinter versehen wollen, ob das jetzt schon wirklich die Früchte sind der Arbeit von Rolf Aldag oder ob vielleicht da einfach auch ein bisschen Glück im Spiel war und er kann es sich jetzt ans Revier kleben.
Ja, es ist ja oft so im Sport, dass wenn lange irgendwelche Strukturen eingefahren sind, man sieht es beispielsweise im Fußball ganz oft, dass dann plötzlich, wenn ein neuer Trainer da ist, im ersten Spiel, obwohl der Trainer vielleicht am Tag vorher gekommen ist, plötzlich diese Mannschaft wie befreit aufspielt, weil es einfach eine mentale Komponente ist. Und ähnlich könnte ich mir das bei Bahrain Victorious auch vorstellen, dass da Rolf Aldag vielleicht einfach ein paar Gespräche geführt hat und die Fahrer da ein besseres Gefühl vielleicht haben oder da sich auch mental was gelöst hat und deshalb da jetzt vielleicht Phil Bauhaus auch dieses Jahr unter die Top-Sprinter kommt.
Aber du kennst auch, also ich habe das zumindest immer, ohne zu wissen, ob das wahr ist, ich habe mal irgendwo gehört oder auch in einem Podcast gehört, dass es zumindest noch eine Studie gab, dass dieser Trainerwechselkram eigentlich auch völlig für den Eimer ist. Also dass sich da so längerfristig nichts ändert.
Ja, aber kurzfristig hast du ja immer einen Effekt in der Regel.
Ja, aber dann ne, nach 4, 5, 6 Spielen, dass sich das quasi so auswächst, sozusagen. Ja,
das wird man jetzt beim Team Bahrain dann auch sehen.
Ja, genau. Ja, also du hast es schon vorweggenommen, Phil Bauhaus hat an dem Tag den Sprint gewonnen. Davide Ballerini auf Platz 2, Nasser Buhani auf 3, also wie schon am ersten Tag, ansonsten das
John Degenkolb auf 5. John Degenkolb ist 5. geworden.
Genau, ja, auch so. Finde ich immer noch ein bisschen, wie soll man sagen, ungewohnt im Lotto Sudal Trikot irgendwie. Also ich brauche da ja immer deutlich länger, um da anzukommen, um die Leute schon in den richtigen Trikots zu verorten. Aber ja, es würde mich sehr freuen, wenn er wieder ins alte Fahrwasser gerät, ne, und da vielleicht auch wieder anknüpfen kann, wo er einmal war und wo wir ihn auch gerne wieder sehen würden. Gesamtwertung bei einer Rundfahrt, die mit einer Bergankunft und 3 Sprintetappen ausgetragen wird, nicht weiter verwunderlich, dass dort derjenige, der die Bergetappe gewinnt, auch der Gesamtsieger ist. Sosa für Ineos Grenadiers. Wie spricht man das richtig aus? Grenadiers? Für Team Ineos.
Grenadiers.
Gewinnt die Rundfahrt für Argilin Alaphilippe, Egan Bernal, Wout Poels und Patrick Conrad vom Team Bora Hansgrohe. Das war so viel von Howard Carpendale. Und ja, damit war die Rundfahrt durch. Schönes Ding zum Auftakt. Die Leute können sich ein bisschen warm fahren. Man sieht schon eine schöne Etappe. Was will man denn groß mehr? Apropos mehr, am Rock, bei der Klassiker Almeria ging es ja von Pueblo de Vica nach Roquetas de Mar, was ja praktisch bekanntlicherweise das Meer ist. Krieg ich einen kurzen,
ja.
Kurzen Applaus, Überleitungsapplaus?
Definitiv, das hast du wunderbar eingefädelt jetzt.
So ein Schwachsinn. Da meldet sich aber der Europameister zurück. Ich musste ehrlich gesagt kurz überlegen, wer war nochmal glatt der Europameister und bin da nicht drauf gekommen. Und dann habe ich nachgeguckt und dann wusste ich, ah ja, stimmt, der soll es gewesen sein angeblich. Und meine Maus ist kaputt.
Ehrlich?
Meine Maus ist jetzt kaputt gegangen. Was kann das denn sein? Jetzt wusste ich es wieder. Entschuldigung.
Das ist nicht gut. Um ehrlich zu sein, sieht er auch in diesem neuen Asos Kubica-Trikot recht ulkig aus mit den Europameister-Sternen, diesem blauen Ring und diesen ganzen Händen irgendwie. Also ich finde das vom Design her nicht so gelungen. Aber es ist nebensächlich, weil Nizzolo war ja in der letzten Saison auch lange dann verletzt. Ich meine, bei der Tour de France war dann ausgestiegen und ja, danach hat er nicht mehr viel auf die Kette bekommen wegen Knieproblemen. Und ja, das scheint jetzt einigermaßen behoben zu sein. Aber muss man ganz ehrlich sagen, in dem Rennen, was ja prädestiniert ist für die Sprinter, weil es weitgehend flach ist, war ja der logische Sieger. Denn man muss wissen, vorher haben sich ja einige Sprinter schon verabschiedet durch Stürze. Also Alvaro Otsch, der von der König Quickstep von mich so der Hauptfavorit war, der war in einen Sturz verwickelt und musste dann, glaube ich, sogar aufgeben. Und auch Fernando Gaviria, der war in der neutralen Zone schon gestürzt und dadurch natürlich handicapiert. Ja, und der Sprint zum Schluss war eine eindeutige Sache für Nizzolo vor Seneschal von The König Quickstep, hat er gewonnen. Und es war auch gleichzeitig das erste Rennen von Mark Cavendish wieder für The König Quickstep, aber der war im Finale abgehängt.
Das habe ich mich eben noch gefragt, als wir bei der Tour de Provence waren und ich mal kurz durch das The König Quickstep Team durchgegangen bin, ne, ob er da, also was er jetzt im Moment macht. Ja, gut zu wissen, hast du mir sozusagen Kraft der Gedankenübertragung diese Frage noch beantwortet. Aber schön, dass er überhaupt im Rennzirkus mit dabei ist. Also er wird hoffentlich die Gelegenheit geben, zumindest mal die ein oder andere Veranstaltung mitzuprägen. Und ja, ich denke, wir werden ihm da hoffentlich doch die Daumen drücken können, dass wir ihn irgendwo vielleicht noch einmal dieses Jahr auf dem Podium sehen. Das wäre doch was Feines. Ich wage ja gar nicht daran zu träumen von einem großen Sprint zwischen ihm und André Greipel bei der Tour de France. Das wäre einfach zu viel des Guten. Aber irgendwo, mal sehen. Gut, das war nur ein Tagesrennen. Deswegen können wir da jetzt eigentlich an der Stelle auch den Haken hintermachen. Kommen zur nächsten Veranstaltung. Und das war die Tour de Alpes Maritime et du Bois. Zumindest auf dem Papier sieht es so geschrieben aus, wie es klingt. Weiß man nicht so genau.
Okay, völlig richtig. Also Alpes Maritimes sind ja die Seealpen, also die maritimen Alpen. Mhm. Und da in der Region fand es dann auch statt. Und ja, es war eine Rundfahrt nur über 3 Etappen insgesamt. Ging auch gleich richtig anspruchsvoll los mit einer Bergankunft. Bio-Gourdon, 186,8 Kilometer. Ja, man war sehr gespannt davor, weil da doch auch wieder eine sehr gute Besetzung am Start war, wer sich denn da durchsetzen würde. Und am Ende, ja, ein Überraschungssieger so ein bisschen. Bauke Mollema, Trek-Sieger Fredo im Finale, hat das sehr clever angestellt. Die waren mit Mollema vorne, der ist einfach schnelles Tempo gefahren und Ciccone dahinter hat dann den anderen das Loch aufgerissen und da die waren alle in dem Moment perplex und sind nicht mehr hingekommen.
Bin ich eigentlich zu dumm? Also davon gehe ich fast aus, aber oder ist der Link irgendwie kaputt?
Ich habe gerade einen gefixt.
Ah, okay. Dann mache ich mal wieder besser rückgängig, was ich hier wahrscheinlich kaputt gefixt habe. So, gucken wir nochmal. Ja, genau, also Mollema war aber auch so eine Ankunft, die, also Mollema mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl bei ihm, mehr als das kann man von, also das war jetzt ja so, wie soll man sagen, das war jetzt so eine mittelschwere Etappe, oder? Würdest du?
Ja, das war jetzt keine irgendwie Hochgebirgsetappe, eher so, ja, wo 20 Mann noch zusammenhängen.
Ja, genau. Und ich glaube, ne, also wenn ein Greg Vermaert da mit hinten dran hängen kann, dann ist es ja auch nicht, ne, dann wäre es schon. Glaubst du, wir sehen Mollema nochmal, was erwartest du die Saison von ihm?
Ja, also es ist doch schon auffällig, wie sich in diesem bislang früher oder zum Saisonstart Trek-Sieger Fredo sich stark verbessert zeigt. Mhm. Man sieht jetzt, beispielsweise Giulio Ciccone fährt auch hervorragende Rennen und jetzt auch bei der UAE-Tour haben sie ja einige Fahrer vorne dabei gehabt und von daher denke ich schon, dass der ja eine gute Rolle spielen kann diese Saison. Also ist ja für den Giro d'Italia vorgesehen mit einer Dreierspitze mit Ciccone und Nibali und das ist mal eine andere Herangehensweise von dieser Mannschaft an Rundfahrt, das finde ich gar nicht schlecht.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also Mollema ist ja so ein Fahrer, wo wir immer gesagt haben, ach Mann, wenn da nochmal was draus werden würde, das wäre doch was Feines.
Aber ist halt so ein ganz zäher Rennfahrer, den kriegst du nie kaputt. Der fährt zwar immer auf Platz 4, 5, 6 rum, aber da kriegst du ihn noch nie weg.
Ja, der müsste eigentlich, weißt du was, so von der Mentalität, weißt du, an wen er mich erinnert, er müsste eigentlich ein Ire sein. Das ist für mich irgendwie so ein typischer irischer Fahrer. Nie, ne, also weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber so.
Ich finde eher so, es ist der niederländische Thomas Vöckler.
Ach so, ja, wobei Vöckler hatte ja schon so seine Tage, wo er wirklich ganz, ganz, ganz exponiert nach draußen gefahren ist. Das hat er ja auch irgendwie nicht. Ne? Das ist eher so, wie heißt er nochmal, hier der Neffe von, ne, hier der mit den Zwillingen zuletzt. Ach, sag doch mal schnell, der Ire.
Daniel Martin.
Ja, genau, also, so ein Typ.
Mhm.
Also Fahrer, wenn meine Frau so, genauso wie du ihr sagt, dann ist das genau 100%, weil ich jetzt nicht aufpassen muss.
Nee, das kommt schon ungefähr hin, nur halt sind die Fahrertypen, finde ich, ziemlich unterschiedlich.
Ja, aber weißt du, so einer, der nie ganz exponiert nach vorne fährt, der aber auch nie ganz weg ist vom Fenster. So in die Richtung meine ich das. Nun ja, die Rundfahrt hat er nicht gewonnen, ist aber an dem Tag ins Liedertrikot gefahren. Zweite Etappe. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, gerade mit den ganzen Links habe ich mich selber ins Abseits geschossen. Zweite Etappe war dann Michael Woods von Israel Startup Nations der Sieger, auch wieder vor Bauke Vollemer. Und das war, glaube ich, jetzt der erste Sieg auch für Israel Startup dieses Jahr, oder? Habe ich nämlich schon was gewonnen?
Nee, ich glaube, es war jetzt ist, glaube ich, der allererste.
Ja, ne? Bisschen Druck vom Kessel genommen. Muss man nicht nur immer Greipel mit lustigen Videos sehen, wie er sich in irgendwelche Trikots reinschält und so gerade reinkommt. Freut mich ein bisschen für die. Ich finde das Trikot jetzt so im Nachgang, wenn ich es mir jetzt so anschaue, immer noch nicht wirklich schön. Und
nee, das von letzter Saison ist besser.
Ja, und ich finde auch dieses, ich finde immer diese Kragen, diese nicht vorhandenen Kragen, das ist ein Unding, also eine Unart, möchte ich schon sagen. Aber naja, wer bin ich denn, der darüber urteilt? Ja, genau. Nee,
zurück zur Etappe, Fayence nach Fayence, 168,9 Kilometer, eigentlich auf dem Papier erstmal keine so großen Schwierigkeiten mit drin, nur dieses Finale war unheimlich anspruchsvoll, die letzten 1,2 Kilometer ging es da mit fast 10% im Schnitt hoch, das war in der, ja, kann man so sagen, wunderschönen Altstadt von Fayence. Die sind da durch so kleine Gässchen gefahren und kam nicht überraschend, dass sich da so ein Fahrer wie Michael Woods den Etappensieg geholt hat. Weil das ist so, also Michael Woods, der war ja früher ein richtig guter Mittelstreckenläufer und diese 1,2 Kilometer, das ist halt genau sowas, was so ein Mittelstreckenläufer kann, also so ein 800 Meter Läufer, so 1-2 Minuten richtig extreme Belastung und da ist der fast unschlagbar.
Kennst du die Geschichte, fällt mir jetzt gerade, wer war es nochmal von, was, ich glaube Paavo Nurmi, der mal bei Olympischen Spielen irgendwie so 3-4 Wettkämpfe an einem Tag alle so 800, 1500 und 3000 Meter oder so gewonnen hat, der damals auch so ein wahnsinniges Talent war, der sag mal schnell, der Finne, ne, auch so diese kurzen, kurzen Belastungen oder so, die man so gerade an der Schwelle wahrscheinlich oder kurz drüber hinaus durchführt, ja, also der 34-jährige Kanadier hat da wirklich mal, also auch mit irgendwie 1,75, 64 Kilo. Das ist natürlich auch ein Paradebeispiel für jemanden, der an solchen Anstiegen da gut arbeiten kann. Vorletzte Etappe war das und dann ging es bei der letzten Etappe, hast du reingeschrieben, Brambilla wird Nutznießer der Brechstange.
Ja, der Groupama-Brechstange.
Das habe ich jetzt mal aus dramaturgischen Gründen nicht mehr erwähnt.
Also man muss sagen, diese letzte Etappe war sehr, sehr anspruchsvoll. Zwar nur 136 Kilometer, aber drei Erstkategorie-Berge, also die jeweils so, also der eine war zwar ein bisschen kürzer mit nur 6 Kilometern, aber die anderen beiden so zwischen 10 und 12 Kilometer lang und ging nur rauf und runter. Es war recht schnell so, dass das Rennen eskaliert ist. Also Groupama, die haben mit etlichen Leuten vorne eine Spitzengruppe gebildet. Und mit dabei unter anderem Rudy Mollard, Valentin Madouas, die in der Gesamtwertung auch noch recht gut lagen. Ja, und dann war es halt hinten an dem Leader Michael Woods zu fahren. Der hatte natürlich keine vergleichbare Mannschaft wie beispielsweise Ineos am Start. Also der war dann recht schnell auch isoliert und so spitzte sich diese Rennsituation immer weiter zu, sodass Groupama gefahren ist vorne in der Gruppe und irgendwann hatten sie keine Leute mehr. Ja, und dieser Gianluca Brambilla von Trek Segafredo, der hat das ausgenutzt und man muss auch dazu sagen, er hat keinem was gestohlen an dem Tag, weil er ist nicht mitgefahren vorne mit den Groupama-Leuten. Ganz einfach deshalb, weil er hinten immer noch einen Bauke Mollema dabei hatte, der in der Gesamtwertung sehr, sehr gut lag. Und von daher konnte er das als Alibi geltend machen. Aber der ist dann irgendwann alleine losgefahren und wurde von den anderen auch nicht mehr eingeholt.
Und Tao Gegenhardt, immer noch ein Name, den ich nicht hundertprozentig weiß, ob ich ihn richtig ausspreche, auch wieder in guter Form oder in guter Frühform. Der Ineos-Kapitän, Grand Toursieger des letzten Jahres. Also auch da, Ineos irgendwie immer mit dabei, wenn es um gute Leistungen geht. Also von solcher Art von Rennen.
Ja, aber vielleicht immer auch nicht unbedingt die Leute, die man so erwartet. Also jetzt beispielsweise, wir hatten es bei der Provence-Rundfahrt, wo Dan Sosa gewonnen hat, oder jetzt hier auch wieder Tao Gegenhardt, ist doch eher so, also so ein Garen Thomas beispielsweise hat bei der Rundfahrt im Prinzip keine Rolle gespielt. Der kam nämlich an dem Tag mit einem Rückstand von 3,53 rein. Und eine Sache, die ich noch gerne erwähnen würde, ist bei diesem Rennen das Profidebüt von Marco Brenner mit 18 Jahren.
Helf mir auf die Sprünge. Marco Brenner,
gilt also als größtes Talent im deutschen Radsport, obwohl er erst 18 ist. Ist dieses Jahr zum Team DSM gegangen, ist da Profi geworden und hat halt sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren. Aber man muss sagen, für sein erstes Profirennen mit 18 Jahren hat er sich da sehr gut aus der Affäre gezogen. Also ist am Ende hat er die Rundfahrt auf Platz 88 beendet, also im Mittelfeld, sage ich mal so. Und ja, da gab es mit Sicherheit schon schlechtere Profidebüts.
Und ich erinnere mich, hattest du den nicht schon vor Ewigkeit mal hier erwähnt? Also du hast den ja schon länger auf dem Schirm, ne?
Irgendwie. Ja, genau. Also er hat ja im Amateurbereich, also schon in den Junioren, sehr, sehr große Erfolge gefeiert. Also spätestens da hatten den ganz viele auf dem Zettel und hat sich letztendlich fürs Team DSM ex-Sunweb entschieden. Mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl, um sich da erstmal ins Profimetier hereinzutasten.
Ich guck gerade, ob ich irgendwo Oberösterreich Juniorenrundfahrt, die er gewonnen hat. Die er gewonnen hat. Vielleicht war das damals. Also irgendwie kommt der Name mir zumindest mal, dass du ihn hier schon mal hast fallen lassen. Auch ne, Genf-Wevelgem bei den Junioren, Paris-Roubaix Junioren, immer eine Top-20-Platzierung.
Also das ist einer, man will ihn ja nicht mit zu viel Vorschusslorbeeren belasten, aber ist auch so einer dieser jungen Wilden, die da, der so ein bisschen ja in eine ähnliche Spur kommen könnte wie ein Pogacar oder wie ein Evenepoel beispielsweise.
Wollen wir ihm erstmal, ich bin ja immer sehr, sehr vorsichtig, soll er erstmal nochmal mit 18 Jahren noch ein paar Diskos von innen sehen und dann kann es rund gehen.
Wenn sie dann wieder offen sind.
Bitte?
Wenn sie dann wieder offen sind.
Ja, wenn sie wieder offen sind. So lange soll er jetzt erstmal ordentlich Radfahren. Und dann kann er in die Disco. Das war jetzt unser Ausflug nach Frankreich. Und wenn wir da schon mal waren, dann können wir jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate rüberdüsen. Was ich mich gefragt habe bei der UAE-Tour, wie sieht das denn aus, was du hast mitgekriegt? Ist denn da so betreuermäßig jetzt? Also ich habe keine Live-Bilder davon sehen können. Immer nur so Kurzzusammenfassungen beziehungsweise mir die Ergebnisse angeschaut. Wie schaut das denn jetzt da so aus? Die Emirate sind ja, zumindest war das ja vorher mal so im Gespräch, dass die UAE, dass das Team geimpft ist. Wie sieht das denn jetzt so betreuermäßig und so alles da aus?
Inwiefern?
Ja, also jetzt so das Drumherum, hast du da was mitgekriegt oder so? Ist das so Thema in der Berichterstattung? Also dass jetzt in den Hotels die Mitarbeiter geimpft sind oder solche Geschichten?
Ach so, nee, das nicht, aber erfahrungsgemäß sind ja diese Rennen in den Emiraten, also sei es früher die Dubai-Tour gewesen oder die Oman-Rundfahrt, dass das noch gab, oder jetzt auch diese UAE-Tour, sind die natürlich für die Rennfahrer, die gehen da sehr, sehr gerne hin, weil die da auch teilweise recht luxuriös behandelt werden. Also die Hotels sind wirklich von allerhöchster Qualität und das muss man denen ja lassen da in den Emiraten, die tun wirklich alles, dass dieses Rennen reibungslos abläuft und dass auch das den Fahrern und den Staff richtig gut geht. Und von daher,
muss man aber, finde ich, auch sehen, zu welchem Preis. Ja, also ich finde, muss man da immer noch so zumindest mal mit erwähnen.
Auf jeden Fall, ja, aber so natürlich vom, also es gab da beispielsweise, also es ist ja eine riesen logistische Sache, diese Rennen da stattfinden zu lassen. Es gab zwei Flugzeuge, die mit dem gesamten Fahrerfeld dahin geflogen sind und da gab es auf Twitter auch Bilder von den Flughäfen, da war eine riesige Materialschlange, also was da alles eingeladen werden musste, das kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Also hat auch irgendjemand geschrieben, maximal Frachtgepäck 800 Kilo pro Team.
Wobei die Carbonwagen Rahmen ja eigentlich gar nicht so viel wiegen. Ne? Also, aber nee, ich stelle mir immer vor, du fährst jetzt nicht dahin, ne? Du bist nicht so intim und denkst dir so, überleg mal, die beiden Flieger stürzen ab. Wird meinen Marktwert mächtig erhöhen. Ich meine, so niederträchtig muss niemand denken, hoffe ich. Aber da hätte man schon einiges an Radsporttalent ausgerottet, wenn man da so einen Flieger abgeschossen hätte. Naja, wollen wir nicht auf so, wollen wir A, niemanden auf so dumme Ideen bringen und B, niemals hoffen, dass so etwas passieren wird. Erste Etappe ging dann direkt los von, das war ja, glaube ich, ist es immer so ein bisschen sternförmig da auch aufgebaut, ne? Von Al-Dafra Castle nach Al-Mirfa, 176 Kilometer, die schön flach durch die Gegend führen. Und wenn da keine großen Windkanten sind, kommt es da auch nicht dazu, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und ich dem Ergebnis... Das
war ja genau die Krux an diesem Tag.
Also genau, darauf wollte ich ja hinaus. Ich wollte dir das Sprungbrett liefern. Wenn es keine Windkanten gibt, dann läuft da alles schön zusammen und es gibt einen Sprint. Aber...
Ja, nach diesem... ersten Zwischensprint bei Kilometer 64 ist das Rennen auseinandergeflogen. Dann gab es dann ganz, ganz viele Gruppen, die da durch die Gegend gefahren sind. Und vorne, die waren so stark, dass da unter anderem der König Quickstep gefahren ist, die Emirate sind gefahren und die haben es dann tatsächlich geschafft, diese zweite Gruppe und hinten dann die hintere Gruppe, die auch irgendwann wieder aufgeschlossen ist, auf Distanz zu halten und so 25, 30 Kilometer vom Ziel haben die hinten aufgegeben und haben somit auch letztlich den Rundfahrtensieg am ersten Tag schon abgeschenkt, wenn man sieht, dass diese erste Gruppe mit gut 24 Fahrern beziehungsweise ein, zwei Nachzüglern dann mit einem Vorsprung von 8,5 Minuten auf den Rest vorne angekommen ist.
Ja, das muss man einfach mal sich reinziehen. Also so klingt das hart, aber 8,5 Minuten rauszufahren auf dann, es waren noch so rund 100 Kilometer zu fahren und das im Flachen, da muss er schon am Horn ziehen und hinten musst du dann auch einfach mal wirklich resignieren. Ja, also da.
Ja, die haben dann ganz die Beine hochgenommen.
Ja, machst du eine lockere Trainingsfahrt und denkst dir, okay, lass die davon mal ihren Blödsinn machen. Also wird bei solchen Sprints, es sind noch ein paar in der Lotterie dieses Jahr drin, aber Mathieu van der Poel ist einfach in einer guten Form jetzt schon. Was will man anders sagen?
Ja, ich hätte gesagt, vor diesem Sprint der große Favorit Fernando Gaviria wäre es gewesen, auch für einen Heimsieg von Team UAE, hat aber da den Fehler gemacht, er hat so 2 Kilometer vom Ziel versucht, sich solo abzusetzen, da alle Körner verschossen, hatte dann im Sprint logischerweise keine Chance mehr. Ja, und Mathieu van der Poel, dann aus der vorderen Gruppe vielleicht auch der logische Sieger, ist ja auch ein sehr, sehr guter Sprinter und vielleicht nur etwas überraschend auf Platz 2, David Decker, ein junger Fahrer vom Team Jumbo-Visma, ist glaube ich sogar der Sohn von Erik Decker.
Das wäre meine Frage jetzt gewesen. Ja.
Ein Ex-Profi, den viele wahrscheinlich noch gut von Anfang der 2000er Jahre kennen und auch mit, 23 Jahren, scheint er da in die Sprintelite vorzustoßen.
Ja. Aber Moment mal, ich überlege jetzt gerade, weil wir haben ja noch Anfang des Jahres die Biografie von Thomas Decker besprochen.
Nee, Erik Decker.
Erik Decker. Ja. Diese ganzen Namen.
Ich glaube, das ist dieser.
Dieser Decker-Clan.
Ich bin in den Niederlanden nicht so mit dem Namen geläufig, aber es ist wahrscheinlich ein Name eher so wie Meier Müller-Schulze, der da doch schon öfter vorkommt.
Ja, man kennt ja so viel Meier Müller-Schulze Radprofis auch, ne? Aber der Decker-Clan hat sozusagen den jüngsten Spross jetzt auch in die World Tour gehoben und ja, der fährt da schon ordentlich mit und wurde Zweiter an dem Tag mit seinen 23 Jahren. Wo sind wir denn hier? Zweite Etappe, auch dann, also natürlich wieder eine Sprint-Etappe, auch wieder Durchschnittsgeschwindigkeit von knappen 56 km/h. Da lässt man nicht lange etwas anbrennen. Und warte mal, da habe ich mich gerade vertan. Es war das Zeitfahren, oder? Die zweite Etappe.
Ja, zweite Etappe war das Zeitfahren.
Ja. Nee, ich hatte was völlig anderes auf dem Schirm. Ineos hat einen Weltmeister. Ja, und wenn man einen Weltmeister hat, dann schickt man ihn auch mal zu so einem Zeitfahren hin. Und der gewinnt dann. Punkt.
Ja, da ist momentan nicht viel zu machen, wenn Filippo Ganna irgendwo bei einem Zeitfahren am Start steht. Also da wissen die anderen im Prinzip schon vorher, wir fahren maximal um Platz 2, weil der ist einfach so gut im Zeitfahren. Also ja, kein Kraut gegen gewachsen. Muss man dazu sagen, waren jetzt auch nicht so die reinen Zeitfahr-Cracks da am Start bei der Rundfahrt. Und man sieht's, wie du schon gesagt hast, fast ein 56er Schnitt. Ist schon ganz ordentlich, war zwar Teller flach, aber was mich so ein bisschen überrascht hat, Tadej Pogacar hat auch im Flachen bei Sonne im Zeitfahr Rang 4 geholt.
Was hat er geholt? Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.
Rang 4 am Ende.
Rang 4. Ich finde aber auch so 13 Kilometer, das ist für so ein Zeitfahren irgendwie, ne, das ist, vielleicht braucht er Pogacar einfach ein bisschen länger, um so in Tritt zu kommen. Also, ich finde.
Ja, aber ist ja schon sehr gut. Also,
ja. Ich hatte ehrlich gesagt noch, also ohne jetzt einen Fahrer benennen zu können, ne, ich dachte nicht, dass Ganna so dominant da ist. Also, ich dachte, da sind vielleicht so Fahrer, die so diese 10 Minuten, 12 Minuten, Viertelstunde Belastung noch besser verkraften können. Also, dass er so klar da ist, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz ausschließlich mitgerechnet. Aber, vielleicht lag ich da. Also, ich dachte einfach, dass er braucht etwas länger, um so in Tritt zu kommen. War mein Gedanke, ne? Also ich finde 13 Kilometer jetzt recht kurz, aber ja, aber Pogacar, klar, ne? Also ich denke auch, dass er, dass die da ordentlich Druck bekommen haben von der Teamleitung, dass da alles zu geben ist.
Klar, die wollten halt schon bei dem Rennen unbedingt in Topform mit ihren besten Leuten sein und hat er auch oft erklärt in den Interviews, wie wichtig diese Rundfahrt für ihn und das Team ist.
Und wahrscheinlich haben sie da auch, also ich glaube, dass ein Pogacar wahrscheinlich eher schon mal auf der Strecke 2-3 Mal unterwegs war, als jetzt ein, keine Ahnung, als ein Max Walscheid.
Ja, die waren ja auch im Trainingslager da.
Ja, als Max Walscheid, der auf Platz 7 immerhin auch noch reingekommen ist, ne? Das finde ich, sollte man auch mal erwähnen. Top 10 Platzierung für ihn, nicht ganz so schlecht.
Stark für einen Sprinter, ja.
Ja. Ja, eben, das dachte ich, dass so schnelle Männer da deutlich mehr vertreten sind dann oben. Aber wo du schon sagst, Pogacar, der nach dem Zeitfahren sich dann überlegt hat am nächsten Tag, ach komm, die Beine sind ganz gut, dann gucken wir doch mal, wie wir diesen, wie spricht man das, Jebel Hafet
hochkommen. Jebel Hafet.
Hafet. Ja, wie wir den so hochkommen. Tellerflache Etappe, die am Ende einen Anstieg von etwa so 10 Kilometern sind es, ne? Ja, 10 Kilometer. Ja,
10,6 Kilometer mit 6,9%.
Ja, und also ist jetzt was, da wäre ich schon ein bisschen bang vor, um ehrlich zu sein. Aber Pogacar nicht. Der hat das Ding nämlich einfach schlichtweg abgeschossen und hat sich an dem Tag den Sieg geholt.
Ja, es ist so ein bisschen, also ich würde da nicht gerne hochfahren wollen, weil das ist so eine Autobahn. Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Anstiege in Amerika, wo ja selbst diese kleineren Straßen eigentlich auch für europäische Verhältnisse sehr, sehr breit sind. Und kleine Randanekdote noch, also in den Emiraten sieht man das ja immer, da sind die Straßen zwar sehr, sehr breit, die da quer durch die Wüste gehen, aber auf dem Mittelstreifen quasi, also in der Mitte der Straße, sind ja überall diese kleinen Reflektoren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mhm. Da denke ich mir auch jedes Mal im Fernsehen, also derjenige, der die herstellt und den Scheiß da verkauft, der muss ja Milliardär sein. Also das sind ja Millionen von diesen Reflektoren quer durch die Wüste verlegt.
Ach, die kosten auch nichts.
Ja, aber selbst wenn, also das ist ja, wie viel Masse du da absetzt, da machst du ja schon einen riesigen Gewinn. Aber
das du hast auf einmal den Kapitalisten in dir entdeckt, merke ich gerade.
Ja.
Also der richtig gute Verkäufer hätte dem aber nicht nur den Mittelstreifen, sondern links und rechts auch noch verkauft.
Ach so, ja, aber ich weiß nicht, ob die da noch so sinnvoll sind.
Schaden tut's nicht. Also weißt du, vielleicht, oder meinst du, die machen die nur in den Mittelstreifen, damit die zur Not immer ein Flugzeug da landen können und sich dann nur in der Mitte montieren können?
Wer weiß, ja, aber auf jeden Fall gab es durch diese Reflektoren oder Katzenaugen auch schon bei diesen Rundfahrten etliche Stürze. Mhm. Das ist für Radrennen natürlich nicht so günstig, wenn du da die ganze Zeit aufpassen musst wie ein Schießhund, dass du da nicht auf so ein Ding drauf fährst. Also,
ja. Also musst du den einfach jedes Jahr neu verkaufen, weil du die jedes Jahr vor der Rundfahrt einfach rausnehmen musst.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Bevor wir die Weltherrschaft der Katzenaugen hier an uns reißen, ich bin ja immer noch eher für Katzenzungen statt Katzenaugen. Erfreulich, also Ergebnis haben wir jetzt schon vorweggegriffen, aber erfreulich aus deutscher Sicht, Emanuel Buchmann, Platz 4 an dem Tag.
Ja, Platz 4 an dem Tag. Vorneweg waren ja Tadej Pogacar und Adam Yates, die waren wirklich in der eigenen Liga an dem Tag. Adam Yates ist da so die letzten 4-5 Kilometer fast alleine komplett von vorne gefahren, konnte auch keiner nur ansatzweise von denen dahinter mitfahren, aber in der Gruppe dann dahinter waren mehrere Fahrer auf gleichem Niveau, 4-5 Leute, und Emanuel Buchmann hat sich wieder rangekämpft und ist dann als Vierter am Ende ins Ziel gekommen und vor allem an dem Tag so ein bisschen der Stern aufgegangen von Florian Storck, einem anderen Deutschen vom Team DSM.
Ja, also der 23-Jährige, der auch vom Development-Team von Sunweb sozusagen den Sprung geschafft hat, auch wieder ein gutes Zeichen für deren, ja, ich sag mal, gute Nachwuchsarbeit, ne, dass sich das auszahlt, und der ja da jetzt auf Platz 7 fährt. Also
ja, und bei so einem Feld vor allem, also da waren ja das Who is Who der Bergfahrer am Start, und da fährt er einfach mal so auf Platz 7 rein, also hat schon im letzten Jahr auch schon gute Ansätze gehabt, aber jetzt bringt er endlich mal das auf die Straße, was man so was er so an Potenzial hat, und mit 1,84 Meter und 65 Kilo ist er eigentlich auch gut gebaut für die Berge, und wir nehmen es mal vorweg, er hat es am nächsten Tag bei der nächsten Bergankunft dann auch nochmal bestätigt, und kommt so ein bisschen unverhofft jetzt wieder eine deutsche Hoffnung für Rundfahrten vielleicht dazu.
Ah, jetzt wollen wir es nicht mal, wegen ja zwei guten UAE-Etappen wollen wir nicht den nächsten Rundfahrgott ausrufen.
Aber wer weiß, ne? Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber er hat auch in Köln studiert.
Ja, das sind die, ist es, also wir machen hier aus wirklich allem noch das Allergrößte. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber ich meine schon mal, dass ich den schon mal hier in Hürth den Berg hochgezogen habe. Da bin ich relativ sicher.
Er könnte so ein bisschen der deutsche Guillaume Martin werden. Also hat, glaube ich, Germanistik studiert und ist ja auch eher so ein intellektuelles Fach.
Ja. Some say so. Aber ich würde ihn jetzt noch nicht als den neuen World Domination Rundfahrer sehen. Wie immer in solchen Fällen, ne? Du bist schnell euphorisch, und ich sag, lass den Jungen einfach auch nochmal hier in Köln. Wenn er nochmal nach Köln kommt oder wenn er hier noch ein Zimmerchen hat, ich kann mit dem mal die eine oder andere Disco besuchen, und dann gucken wir mal, ob der in allen Bereichen auch so standfest ist. Und dann kann ich ihm nochmal ein paar Tipps geben vielleicht. Ne? Aber ohne Flachs jetzt, natürlich, schöne Leistung, und hoffen wir einfach, dass er das so über ein paar Tage tragen kann, sozusagen.
Ja, aber ist erstaunlich, ne? Also die haben da scheinbar irgendwo einen riesigen Pool von Talenten, die immer wieder einen in die Weltspitze bringen, dieses Team DSM oder Sunweb früher. Und das ist die positive Seite, aber auf der anderen Seite kommen wir halt später nochmal dazu. Also das werden wir auch nochmal beleuchten.
Okay. Dann war der heute, das war gestern, gestern war das dann, ne? Also die Etappe, wo er zum zweiten Mal sich da vorne gezogen
hat. Ach so, ja, doch, das war dann heute.
Wir haben einen Tag dann übersprungen, aber ne, Sam Bennett, also gab zwischendurch noch eine, machen wir es ganz kurz, gab zwischendurch noch eine Sprintetappe, Sam Bennett, David Decker wieder, Caleb Ewan, Viviani, also auch da, alleine wenn man die Namen hört, da schnackelt.
Man muss ganz klar dazu sagen, also Sam Herz. Bennett hat es gewonnen, und man muss ganz klar sagen, er hat momentan den weltbesten Anfahrer mit Michael Murkoff im Team. Also davon profitiert er wahnsinnig. Also man hat das da gesehen, Pascal Ackermann wurde fast schon, ja, ich will es mal negativ sagen, in guter Bora-Tradition viel zu früh losgelassen. Und sonst Sam Bennett, der kommt dann einfach mit einem Kick von hinten, weil die Murkoff genau an der richtigen Stelle abliefert.
Dann hoffen wir, dass dieser Anfacher vielleicht auch nochmal ich wiederhole mich, Cavendish irgendwo mal abliefern kann. Ich habe übrigens einen Kollege, ich weiß nicht, ob er das dann irgendwann mal hören wird, hat mir die Tage irgendwie ein wunderbares Bild gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es weiterleiten kann oder wo ich es noch habe. Das war ein Bild, wo, ich weiß nicht, da sitzt ein älterer Herr, sitzt mit einer Angel am Fluss und angelt und hat neben sich einen Eimer mit Wasser stehen. Und dann sitzt ein zweiter Mann hinter ihm und angelt in diesem Eimer. Und darunter stand irgendwie so, der Typ, der im Fluss angelt, ist der Anfahrer und der Sprinter ist nur noch der aus dem Eimer angelt. Fand ich ein schönes Bild.
Sehr gut.
Muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Oder ansonsten werde ich den Menschen fragen, dass er es mir nochmal schicken mag, damit ich es dir weiterleiten kann. Das war ein sehr schöner Humor, der es aber auch genau trifft. Ne? Also das ja. Bild sehr, sehr schön macht. Genau, Phil Bauhaus auf Platz 7, Ackermann auf 6, Gaviria auf 9 und so weiter und so fort. Kreipel auf Platz 12. Beste aus dem Team Israel Startup Nation. Und dann kam die heutige Etappe, wo du dann schon angespielt hast, wo Florian Storck wieder unter die Top 20 gefahren ist, diesmal Platz 14. Gewonnen von Team Jumbo Visma, Jonas Vingegaard, vor auch wieder Pogacar und Adam Yates, die wahrscheinlich so ein bisschen ihre Klasse für sich sind, ne? Die beiden.
Ja, auch das war wieder so eine Autobahnbergankunft. Also ganz breite Straße und da ist es extrem schwierig, wenn der Wind draufsteht irgendwie, dass sich da einer absetzt. Lutsenko war lange vorne, hatte da angegriffen und sah fast schon wieder sichere Sieger zum Schluss aus, aber wie gesagt, Jonas Vingegaard, der kam dann noch von hinten und hat sich da den Sieg knapp vor dem Rest aus der Favoritengruppe geschnappt. Also man kann im Prinzip sagen, dass so ja mehr oder weniger in dieser Favoritengruppe bis ein Kilometer vom Ziel fast 30 Leute drin waren. Also daran sieht man schon, dass dieser Anstieg nicht dazu in der Lage ist, großartig irgendwie zu selektieren. Aber der Sieger, kein Unbekannter, hat im letzten Jahr, meine ich, bei der Vuelta schon auf sich aufmerksam gemacht.
Wirklich? Ach, nein, ich gar nicht. Bei der Vuelta letztes Jahr?
Ja.
Muss ich nochmal nachrecherchieren. Wann hat er letztes Jahr Vuelta? Was hat er denn? Youth 14. 14. 12. Ja, war zum Angliru hoch.
Meinst du? Genau, da war er sehr stark. Das war die Etappe, okay, die ich in Erinnerung hatte.
Ja, okay. Der sieht ein bisschen aus wie Matthias Schweighöfer, wenn man hier auf dem Bild sich anguckt. War ich nicht besser als ein Kompliment? Ah, aber mein Gott, mag aussehen, wie er will. Hauptsache kann schnell Fahrrad fahren. Genau, das war das die Etappe von heute. Der Zwischenstand, also vielleicht mal weitergegeben. Derzeit sieht es so aus, am 25. Es werden noch gefahren, wenn ich es richtig sehe, 2 Etappen. Gesamtklassement natürlich Pogacar vor Adam Yates. Joao Almeida, wie spricht man? Joao Almeida vom The Koenig Quickstep, Chris Harper, Nelson Paulus vom Team Education Nippo. Wir haben übrigens einen lustigen Kommentar gekriegt zum Thema Nippo. Der gute Hörer Uli kannte Nippo noch. Wenn ich eine Süßigkeit sage. Und es wurde gesagt, er vermutete nicht, dass es eine Photoshop-Geschichte war.
Ja.
Und er macht einiges mit Fotografie. Also deswegen bin ich geneigt, ihn zu glauben. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. So ist der Zwischenstand gerade. Team Rundfahrt UAA, die gerade unterwegs ist. Damit hast du uns auf den neuesten Stand gebracht. Ich würde niemals behaupten, dass ich uns auf den neuesten Stand gebracht habe. Vielleicht machen wir noch ganz kurz, völlig unvorbereitet für dich, aber es haben wir beim letzten Mal vergessen oder haben es ein bisschen verschludert. So ein ganz kleines bisschen Vorausschau, vielleicht mal so auf die nächsten Rennen, also was jetzt als nächstes ansteht, damit man einfach mal den Kalender so ein bisschen vor Augen hat. Also auf World Tour kommt jetzt am 27.02., also dieses Wochenende, Omelette Head Newsblatt.
Ja, ist jetzt das Opening Weekend, wie es so schön heißt, von den Klassikern in Belgien.
Genau. Danach die Woche, so alles normal läuft, Strade Bianchi am 6.3. und dann fängt auch schon Paris-Nizza am 7.3. bis 14.3. in Frankreich statt. 10.3. Tirreno Adriatico und am 20.3. aber bis dahin werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nochmal aufgenommen haben, Milan-San Remo. Irgendwie finde ich das noch ein bisschen irreal, dass das alles so stattfindet.
Ja, wird man sehen, ob das alles so stattfindet. Also Stand jetzt schon noch, aber wer weiß, da wird mit Sicherheit, fürchte ich, das ein oder andere Rennen zumindest noch eingekürzt werden.
Ja, klar. Also da werden noch Sachen passieren, aber bis dato gehen wir einfach mal davon aus, ne? Nützt ja nichts, wenn wir uns jetzt schon irgendwie ärgern und ja, ich bin gespannt. Also.
Ergänzen kann man dazu natürlich noch, dass am Sonntag dann nach Samstag Omnipad Newsblatt am Sonntag dann Körne Brüssel Körne ist.
Ja, genau. Das auch noch dabei. Ich gucke gerade auch sonst, ja, ich sag mal, auf Europe-Tour-Niveau sind dann schon so ungefähr, ich würde mal schätzen, 20% der Rennen abgesagt. Ne? Die Murcia-Rundfahrt zum Beispiel, unerfreulicherweise. Naja. Gucken wir mal weiter. Also, das ist der Stand der Zeit. Und dann haben wir noch unsere schöne Rubrik Vermischtes, wo wir alles reingebracht haben. War das noch so, Jaap, sozusagen? Warte mal, jetzt macht mir hier mein Kapitelmarken-Tool Ärger. Vermischtes, damit es ja nicht so lange dauert. Was haben wir denn da so angesammelt in der Zeit?
Ja, wir haben zwei große Rundfahrten, die vorgestellt wurden.
Genau, und mir ein Vögelchen pfiff mir schon, pfiff mir etwas zur Italien-Rundfahrt durch, aber die kommt als zweites. Als erstes schauen wir uns mal an, was über die Vuelta gesagt wurde. Es sind überraschenderweise wieder 21 Runden, 21 Etappen. Hey, wer hätte das gedacht? Und auch wenig überraschend, man bleibt eigentlich in Spanien ausschließlich.
Ja, genau. Also es ist wieder, finde ich, eine recht klassische Vuelta mit vielen Bergankünften, auch so viele kleine Bergankünfte. Es gibt ein paar Highlights dabei. Da habe ich jetzt mal so ein, zwei rausgegriffen. Also beispielsweise Etappe 18, ne, beziehungsweise Etappe 17, Lagos de Covadonga, kennt
Natürlich.
wahrscheinlich jeder Radsportfan. Wenn sowas dabei ist, freut man sich auch schon immer drauf. Und dann Etappe 18 auch, Alto El del Gamonteru. Das ist so ein ja, Berg, der ist nicht so oft dabei, aber ist auch sehr, sehr schwer.
Sackschwer, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, das ist ein richtiger Knaller und ja, und wie wir schon gesagt haben, also es geht nicht in Madrid zu Ende, sondern mit einem Einzelzeitfahren nach Santiago de Compostela, nicht Salamanca, wie wir es irrtümlich gesagt hatten. Und
Warte mal, Entschuldigung, ich muss dich nochmal unterbrechen, lieber Thomas. Also wenn du am 7., also jeder Radsportfan, der ein kleines Herzchen hat, der muss meiner Meinung nach versuchen, sich den 1. September und den 2. September freizuhalten. Weil wenn, also diese Profile der beiden Etappen hintereinander, die haben es ja so dermaßen in sich. Also mein lieber Scholli.
Ja klar, also dafür geht es auch die erste Woche, ich will nicht sagen gemütlich, aber ohne riesige Schwierigkeiten jetzt los.
Ja, aber da würde ich also wegen den zwei Etappen, ich gucke mal gerade, die 19. Etappe ist dann wieder zum Ausruhen ein bisschen schade, dass 19 und, also das wären ja eigentlich so für mich die perfekten Etappen fürs Ende, ne, dass man mit 19 und 20 dann so, ich will jetzt nicht sagen leichte Etappen, ne, das aber im Vergleich zu dem, was davor ist, dann doch so, das Ganze so ein bisschen ausfaden lässt fast.
Ja, also das ist ja bei der letzten Vuelta auch so ein bisschen, finde ich, das Problem gewesen, dass man gen Ende hin ein bisschen topografisch, finde ich, das falsch gebaut hat, dass da nicht mehr so die allergrößten Schwierigkeiten in der dritten Woche waren, weil es sollte sich ja so ein bisschen wie so ein Actionfilm zuspitzen, dass am Ende das große Finale kommt.
Ja, absolut. Und da haben die es wirklich falsch gemacht. Sorry, Vuelta. So, geht nochmal zurück, geht nochmal in euch. Macht nochmal neu. Aber mein lieber Scholli, also die zwei, 17., 18. Etappe.
Ja, und eine Etappe, die ich mir persönlich noch rausgegriffen habe, die wieder mein persönliches Highlight werden wird, ist Etappe Nummer 10, Roquetas de Mar nach Rincón de la Victoria, ist nämlich die Etappe, wo ich auch selber Ortskenntnis habe. Also ich kenne sogar diesen Puerto de Almanacar, der da gefahren wird.
Okay. Ich freue mich insbesondere auf die Etappe Nummer 12, weil ich einfach Cordoba eine wunderschöne Stadt finde und das ist jetzt hier die Zieldurchfahrt. Ja.
Ja, die fahren da so eine Schleife.
Bitte?
Ja. Die fahren da so eine Schleife.
Also finde ich wirklich, Cordoba, eine schöne Stadt. Müssen wir, wenn ihr in der Gegend seid, schaut es auf jeden Fall an. Das ist auch eine der Städte, die haben da in eine Synagoge, da haben wir, nicht Synagoge, wie heißt es, Moschee. Gab es eine schöne große Moschee, draußen schöne Sitzplätze und so weiter. Und was, als die Christen es zurückerobert haben, was haben sie gemacht? Ach komm, bauen wir einfach eine Kirche in die Moschee rein.
Ja, aber es war Wahnsinn, wenn man das mal so geschichtlich betrachtet, ja. Wie weit fortgeschritten oder wie fortschrittlich damals die arabisch geprägte iberische Halbinsel war. Also absolut. Da haben die Christen hier in Europa noch in kalten Burgen gehaust, da hatten die schon Gärten und alles Mögliche. Ja.
Was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass Katalonien quasi so fast komplett ausgespart wird. Wenn man sich die Strecke mal so anschaut, ne?
Ja, könnte politische Gründe haben.
Würde ich fast auch. Also ich sehe keine, also ne, wenn man jetzt sagt, okay, also gibt es für mich keine anderen Gründe als politische, ne? Also finde ich ein bisschen schade, weil ich mag die Gegend ja da oben auch ganz gerne und da könnte, hätte man ja auch noch ein paar Sachen, man hätte ja ruhig noch eine Schleife zumindest mal einbauen können, irgendwie um Barcelona rum, aber nun ja, hat man sich gegen entschieden. Paar schöne Etappen, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich A, immer noch vage sein, was dann passieren wird, also wie wird sich das bis dahin alles entwickelt haben und B, noch viel wichtiger und die Floskel gilt immer, am Ende zählt, was die Fahrer daraus machen und das ist halt ungewiss. Aber schauen wir einfach mal, warten wir mal ab, gucken wir mal rein. Aber nicht nur die Vuelta wurde vorgestellt, es wurde auch, was? Achso, die Wildcards wurden noch vergeben, das passend dazu.
Ja, an drei spanische Teams, beziehungsweise ein baskisches, also Burgos, Beache, Cajarroel und Euskaltel sind dabei.
Ja, ich denke, kann man einfach sagen, nicht überraschend, völlig in Ordnung. Viel wichtiger, die Giro d'Italia wurde auch vorgestellt.
Ja, also das Rennen liegt mir selber noch ein bisschen mehr am Herzen und hatte da gespannt am gestrigen Mittwoch auch da auf die Präsentation hingefiebert, wie es dann nur aussehen wird. Also es war ja noch relativ wenig bekannt, hatten schon mal die Etappen 1 bis 3 da rund um Turin besprochen. Jetzt ist auch der Rest des Kurses bekannt und also da gehen auch wieder die Meinungen auseinander, wie man es finden soll. Das finde ich wieder ein recht guter Mix, auch ein sehr bergiger Giro und
dramaturgisch.
Schwitzt es sich vielleicht auch so ein bisschen aufs Ende zu. Also ich finde so die Highlights sind die auf jeden Fall diese Etappe Nummer, ich glaube 11 ist es, nach Montalcino. Das ist so eine Strade Bianca-Etappe. Mhm. Wie wir sie schon mal, wenn du dich noch dran erinnern kannst, diese epische Schlammschlacht beim Giro, glaube 2000.
Wo auf einmal hinterher, nach 3 Minuten später, das komplette Feld irgendwie anders aussah. Und nicht nur,
ja, die genau. Dreckig waren. Ja. Wo Cadel Evans am Ende gewonnen hat und es auch riesige Abstände gab. Also da, viele Radsportfans hoffen da auch insgeheim schon wieder auf Regen. Das ist mit Sicherheit für die Gesamtklassements-Favoriten so die Schlüsseletappe, weil ich glaube, so ein Emanuel Buchmann beispielsweise, der jetzt auch so den Giro fahren will, wird sich da schon den Kopf drüber zerbrechen, wie kann man diese Etappe heile überstehen, weil es gibt viele Klassements-Fahrer oder Bergfahrer, die an dem Tag ein bisschen bibbern werden, weil das einfach nicht ihr Terrain ist. Mhm.
Und dann behaupte ich jetzt einfach mal nochmal, hatte ich es denn hier gerade offen, Etappe Numero, nee, das war es nicht, Etappe Numero, ich glaube 16?
Ja, 16 ist die Königsetappe.
Und da, der Dolomiten. Wieder, Entschuldigung, Kritik, warum hört diese Etappe bitte nicht an einem Berg oben auf?
Ich glaube einfach, logistisch ist es nicht möglich, da oben ein Ziel zu machen.
Okay. Dann, das ist für mich das einzig valide Argument, was ich da gelten lasse. Dann ist okay.
Ja, Königsetappe, Dolomiten, Klassiker, Fedaya, Podoi, Jau, hört sich erstmal nur nach drei Bergen an, ist aber in Wahrheit eine Etappe mit fast 6000 Höhenmetern. Weil A, 212 Kilometer lang und B, man sieht ja auf diesem Profil, was wir dann auch verlinken werden, dass diese Anfahrt zum Fedaya-Pass von im Prinzip 378 Metern auf über 2000 stattfindet. Mhm. Also das ist zwar so ein bisschen in Stufen, aber das wird sich ziehen und zum Schluss der Passo Giao ist ja ein sehr schwerer Berg und wird natürlich noch für größere Abstände, denke ich, sorgen, wenn da vorher schon zwei richtig harte Pässe gefahren wurden. Mhm. Also ich persönlich, so eine Etappe wünsche ich mir bei jeder Grand Tour drin. Also man soll davon nicht nur solche haben, aber eine davon ist immer gut, um richtig Klassement zu machen.
Mhm. Zwei Tage vorher am Zoncolac kann man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen kaputt fahren schon mal.
Definitiv, ja. Und es gibt auch eine Ankunft, wie hieß sie noch, nicht Campo di Croce.
Valles Bluca Alp Motta, meinst du die?
Nein, das ist die Etappe Nummer 9, Campo Felice, Bergankunft, 160 Kilometer nur, aber die letzten Kilometer über Schotter.
Ich finde, das ist sehr schön gemacht bei den Profilen vom Giro diesmal, dass man da wirklich einfach das auch grau hinterlegt hat, was keine normale Straße ist. Ja. Dass man auch so ein bisschen Eindruck hat, wie lange sind diese Abschnitte denn wirklich, ne? Weil einmal fährt man wirklich 13 Kilometer auf Schotter. Also, ne, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wie es dargestellt wird, finde ich einfach, also auf den einzelnen Profilen, finde ich einfach gut.
Ja, und was dann noch richtig schwierig wird, wird dann in der dritten Woche die Etappen Nummer 19 und 20, vor allem Etappe Nummer 20, führt über Schweizer Boden erst den St. Bernhard hoch, also da hoch, den Passo Bernardino, und dann Splügelenpass und dann noch einen Anstieg zum Schluss und ist auch so gemacht, finde ich recht gut. Also man sieht es auf dem Profil auch, dass da kaum Täler dazwischen sind. Also es geht immer zumindest leicht abfallend oder ja, so dass man da als Angreifer recht gute Chancen hat, noch was im Klassement zu richten.
Mhm. Ja, also es sieht für mich alles so aus, als könnte das ein großer Haufen Spaß werden.
Nur diejenigen, die natürlich Fans von Zeitfahren sind, werden sich wieder beschweren. Vielleicht auch verständlicherweise, weil es gibt nur am Anfang ein Zeitfahren und zum Ende endet der Giro mit einem Zeitfahren nach Mailand.
Ja, aber man hat ja dieses Jahr, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, hat man doch gesagt, bei der Tour gibt es längere Zeitfahren. Und das ist doch dann eigentlich, finde ich das fast nur logisch, dass der Giro dann in eine andere Richtung geht und ich finde das in Ordnung so. Also,
ja, und eine ganz lustige Sache vielleicht noch, oder was heißt, ich weiß nicht, ob das so einfach aus Trotz gemacht wurde, aber wenn man guckt, Etappe 18, man kann sich ja viele noch dran erinnern, diese über 230 Kilometer Flachetappe, die Fahrer bestreikt haben beim letzten Giro. Jetzt probiert es der Mauro Wendy wieder, 228 Kilometer fast flach auf Etappe 17.
Ja, also die hat mich auch ein bisschen ratlos. Welche Etappe war das? Die 18, sagst du? Ach so, ja.
17.
Genau. Ja, auch, also ich weiß nicht so richtig, was das soll. Siehst du da den nächsten Streik auf uns zukommen?
Ja, weiß ich nicht. Also dieses Mal haben sie ja nicht so viele Ausreden vielleicht.
Na, ja, außer ist nicht nötig, ne? Also die Ausrede kann man ja immer benutzen und ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist. Also
ja, aber da müsste man jetzt schon anfangen, das irgendwie kundzutun, seinen Unmut da, weil am Tag selber wird es mit Sicherheit nicht nochmal funktionieren.
Ach, warum?
Und da haben sie auch keinen Adam Hansen, den sie mehr vorschicken können.
Ja, also ich denke mal, dann werden sie vorher schon früh anfangen. Also ist halt auch, also ich finde es unnötig, vor allen Dingen, wenn man sich davor anschaut, der Tag davor ist jetzt nicht der allereinfachste, also es ist jetzt kein super Hardcore-Tag, aber auch nicht der allereinfachste. Und danach kommen dann zwei richtig schwere Tage. Ob man dann eine 230 Kilometer Etappe, wo die Fahrer ja dann doch irgendwie, keine Ahnung, ihre 6 Stunden im Sattel sitzen werden und einfach, nee, was habe ich jetzt gesagt, 6 Stunden mehr. Wahrscheinlich eher 7 Stunden im Sattel sitzen und sich einfach langweilen. Ich sehe auch immer das Risiko, dass so stürzt aus Langeweile. Weißt du, nach 7 Stunden Fahrt, unkonzentriert, passiert nicht viel.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Etappe so stattfinden wird. Punkt.
Wir sind gespannt, ja.
Prognose. Also, kann man da auch bei diesen Wettanbietern darauf wetten? Kann ich da auch darauf wetten, dass sie nicht so stattfindet?
Das glaube ich eher nicht. Ach. Aber ein ganz interessantes Detail vielleicht noch zu dieser Zonkolan-Etappe, die du vorhin angesprochen hast. Mhm. Es ist in diesem Jahr nicht, was ich sehr gut finde, die klassische Zonkolan-Auffahrt von Ovaro, also nicht die Westauffahrt, sondern die Ostauffahrt von Sutrio aus. Die gab es auch schon mal 2003 beim Giro. Damals hat Simoni da oben gewonnen und die ist nicht ganz so schwer.
Das ist
ein bisschen Ja, genau. Mhm. Nicht ein bisschen unrhythmischer und bietet meiner Meinung nach mehr Gelegenheiten, irgendwie anzugreifen oder Differenzen herauszufahren, weil es halt nicht die ganze Zeit so monstersteil ist. Und bei diesen ganz niedrigen Geschwindigkeiten sieht man ja oft, dass es da kaum möglich ist, irgendwie substanziell schneller zu fahren und eine Differenz rauszufahren.
Mhm. Ja, ist halt auch noch, welche Etappe, welche Nummer war das? Das ist das Einzige, was ich hier bei dem Pro...
Etappe 14.
Etappe 14, das ist leider nirgendwo hier angegeben, ne? In den Profilen, die wir hier haben. Also in der Übersicht nur, aber sonst, ich finde diese Flamme Rouge-Übersicht immer mit den vier Bildern eigentlich perfekt, aber da müsste einfach oben nochmal eingeblendet werden, welche Etappe das ist. Dann wäre es ganz, ganz, ganz perfekt.
Ja, man kann es erzählen.
Ja, das ist ja mal auf hohem Niveau, das sage ich, das unterschreibe ich auch. Ja, dachte ich mir auch, dass die Zonkolan einfach ein bisschen zu kurz ist eigentlich, der Anstieg. Ich hatte überlegt, ob die jetzt nicht ganz bis nach oben fahren. Ja, aber ich kann mir vorstellen, also sagen wir mal so, von der Streckenführung her und allem, was dazugehört, halte ich es eigentlich für gut möglich, dass es eine schöne Rundfahrt wird. Am Ende, wie gesagt, die Fahrer werden es uns zeigen, was am Ende daraus gemacht wird, und hoffen wir das Beste. Und vor allen Dingen, dass überhaupt alles unter normalen Umständen stattfinden kann.
Aber ist auch ganz interessant, vielleicht der Mauro Venni hat betont, dass man versucht, weniger Berge einzubauen, die über 2000 Meter hoch sind. Also vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergrund vor der Angst, dass der Giro irgendwie wieder weiter nach hinten verlegt wird und man dann wieder in die Bredouille kommt, dass dann da Schnee kommen könnte.
Ah, okay. Ja. Also wenn es grundsätzlich so eine Denkweise wäre, die dann langsam einzugehen, fände ich das schade. Jetzt im Moment unter vor diesem Hintergrund finde ich das natürlich völlig gerechtfertigt und gut so. Also ja, drücken wir uns einfach mal die Daumen, dass wir dieses Jahr so viele wie möglich normale, in Anführungszeichen, Rennen sehen werden. Punkt Vermischtes. Was haben wir denn noch? Noch zwei kleine Meldungen, was ich gar nicht mitbekommen habe vom Pinot. Also Thibaut Pinot, weiter Radsport mit zwei Geschwindigkeiten. Cortison und Ketone im Visier, sagt Pinot in einem großen Interview mit der L'Equipe.
Ja, sehr bemerkenswertes Interview, wie ich finde. Thibaut Pinot, der ist ein bisschen beklagt, dass, also Anfang der 2000er gab es ja schon mal, dass es diesen Radsport mit zwei Geschwindigkeiten, wie es die Franzosen nennen, gab, und ja, er fürchtet, dass es jetzt wieder so sein könnte, weil einfach, ja, seiner Meinung nach viele so medizinische Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Das Thema Ketone soll ein großes Thema sein, und ja, also ich finde es auch ganz bemerkenswert, wie er hier erklärt, dass beispielsweise dieser Gebrauch von Cortison scheinbar eine viel größere Wirkung hat, als man das, ja, vielleicht denkt.
Mhm. Also, aber Cortison ist ja jetzt eine Geschichte, die gab es schon immer im Radsport. Ja, also jedes Buch, was ich irgendwie lese von irgendeinem Radprofi aus den 2010er Jahren, aus den 2000er Jahren, aus den 90er Jahren, Cortison scheint ja immer überall schon eine Rolle gespielt zu haben. So richtig verstehen kann ich es nicht, weil es gibt ja einfach die Regel, ne? Wenn du es auf Rezept nehmen kannst, dann kannst du es auf Rezept nehmen. Punkt. Und sich darüber zu beklagen über die Nutzung von Cortison, ja, natürlich wird es mit Sicherheit das ein oder andere auch falsch ausgestellte Rezept gegeben haben. Aber wie willst du das verhindern? Also wo, ne, jemand hat Sitzprobleme, kann aufgrund dessen nicht mehr weiterfahren, weil er kein Cortison-Creme benutzen kann.
Ja, dann muss er aussteigen.
Ja. Aber wo zieht man, ne, jemand hat eine Wunde, die auf, ne, er ist gestürzt aus eigenem, also nicht eigenem.
Ja, aber ich glaube, was er auch so anprangert, ist das intravenös Eingeführte.
Mhm. Ja, aber dann muss man, man kann ja die Regeln ändern, ne? Dann sagt man, okay, es gibt kein intravenös zugeführtes Cortison mehr, dann muss das Regelwerk halt dementsprechend angepasst werden. Ne? Das finde ich auch gut. Ne? Also von mir aus sollte da auch so wenig wie möglich an Medizin genutzt werden. Aber andererseits sollte man natürlich auch den Fahrern nicht das vorenthalten, was sie vielleicht benötigen, wenn sie unverschuldet in eine Situation kommen. Ne? Wie war es nochmal, diese Geschichte? War nicht irgendein Fahrer mal, der wegen eines Bienenstiches, was er nicht behandeln?
Jonathan Waters.
Ja, genau. Ja, stimmt, genau. Ne, der damals das dann nicht nehmen konnte und deswegen dann aussteigen musste.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich sehe das, bei mir gehen da immer so ein bisschen die Alarmglocken an, wenn sich da einer der Großen sogar so weit aus dem Fenster legt und sich so ein bisschen da auch im Unterton beschwert über sowas, weil, ich finde so, ich denke, es hätte im letzten Jahr genügend Gelegenheit gegeben, durch die erschwerten Dopingkontrollen aufgrund der Corona-Pandemie da irgendwie was zu machen im Training. Und man sieht ja auch, im letzten Jahr sind da diese Wattwerte scheinbar regelrecht explodiert. Mhm. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch.
Absolut. Ne? Vor allen Dingen, das Schlimme finde ich daran, dass es dann ja kein Umdenken gegeben hat, sondern einfach es nicht gemacht wurde, weil die Gefahr nicht bestand, erwischt zu werden. Und das Eigentliche, was man ja möchte, wäre, dass ein Umdenken stattfindet, dass die Leute einsehen, okay, wenn wir alle nichts nehmen, dann ist es insgesamt für uns alle, für unsere Gesundheit besser. Und B, wenn sich keiner den unrechten Vorteil, also das ist natürlich völlig naiv romantisch gedacht, aber wenn sich keiner einen unrechten Vorteil verschafft, dann sind immer noch die gleichen vorne, die sonst auch alle mit dem gleichen unrechten Vorteil vorne wären. Ne, aber wie gesagt, das ist meine romantisch naive Sicht der Dinge. Das muss man, kann man ja auch ganz einfach so benennen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, ich denke einfach, dass wir auch da erst wahrscheinlich wieder in ein paar Jahren mehr wissen werden oder hoffentlich auch nicht.
Würdest du es bevorzugen, es nicht zu wissen?
Definitiv. Also ja, weil halt einfach nichts ist.
Moment, nochmal, weil nichts ist, also du würdest es bevorzugen, nichts zu wissen, weil dann nichts ist, aber wenn du nicht, aber du kannst dir ja nicht sicher sein, wenn du...
Nö, da kann man sich nie hundertprozentig sicher sein, aber solange nichts aufkommt oder ja, halt auch keiner irgendwie was publik macht, dann muss man immer davon ausgehen, dass nichts da ist, weil es gilt halt die Unschuldsvermutung.
Ach, ich weiß nicht, ob ich das so... Das ist nicht böse gemeint, aber naiv, ob ich diese am Ende des Tages vielleicht naive Betrachtungsweise teilen kann, so gern ich es würde. Ich weiß nicht. Ich möchte immer, also am liebsten wäre mir, wenn die Wahrheit hundertprozentig am Tisch ist, so Punkt. Und wenn das bedeutet, dass jetzt Fahrer, den ich sonst vielleicht zugejubelt hätte, ich nicht mehr zujubeln kann, ja, dann ist das sehr ärgerlich, aber dann ist das auch so. Ich hätte auch lieber, dass wir nichts davon hören, aber ich hätte auch am liebsten dann trotzdem noch die Wahrheit gewusst. Leider.
Ja, aber man muss nur eins und eins zusammenzählen, um das Thema kritisch zu sehen. Es sind in vielen Teams immer noch die gleichen Figuren wie vor 15 Jahren, die im Hintergrund da die Fäden ziehen und das ist schon mal das, wo es losgeht, aber das Thema, das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprechen.
Ja, klar. Vor allem dieser, ne, ich denke auch, dass, also du und ich haben, glaube ich, alle Argumente für das eine und für das andere schon gehört und ich glaube, du und ich wissen auch, wie man manche Sachen nehmen muss und ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer glaube ich das auch. Ach ja, es ist schon ein Kreuz. Warum konnten wir uns nicht Hockey aussuchen? Als Sportart.
Tja, da kommt sowas nicht auf den Tisch.
Nein, mit Sicherheit nicht. Aber Pinot hat dann jetzt auch noch zum Glück Rückenprobleme. Also wenn es schlecht kommt, also einerseits ist er mit seinen Äußerungen in der Presse und dann andererseits auch noch mit seinem Rücken, der ihm auch noch nicht gut tut.
Nee, leider ist er bei der letzten Tour de France schon auf der ersten Etappe auf den Rücken gefallen in Nizza, wo diese seifige Straße da war und kämpft immer noch damit, also er hat das scheinbar immer noch nicht richtig überwunden und es ist halt ja einfach so ein Pechvogel, der immer irgendwas hat, wenn er gerade dabei ist, irgendwie ein gutes Ergebnis einzufahren. Aber auf der anderen Seite, so tragisch das auch ist, er gewinnt dadurch immer viele Sympathien. Also man weiß ja von den Franzosen, die jubeln tendenziell lieber dem Zweiten zu als dem Ersten.
Ja, und das kommt ihm dann zumindestens, schadet ihm das jetzt nicht, ne? Das ist ja auch schon mal was wert. Und wer weiß, vielleicht ergattert er mehr, den ein oder anderen Werbevertrag mehr, auch als Zweiter gegenüber dem Ersten. Und darum geht es ja auch ein bisschen. Das muss man ja auch so sehen. Weil die können das nur im begrenzten Zeitraum ihres Lebens machen und da in dieser Zeit das Beste draus zu machen, ist ja auch ein wirklich vertretbares Ziel, ne? Und dann hoffen wir, dass das bei ihm klappt. Letzte Meldung und auch etwas, was wir so ein bisschen die ganze Zeit schon uns gedacht haben. Ich glaube, mindestens in zwei Sendungen war er schon Thema. Die Frage nach dem, warum hat Mark Hirschi eigentlich das Team DSM oder ehemalig Sunweb verlassen? Was war das für eine Nummer? Und ja, jetzt ist dieses Team UAA, was ja auch der ein oder andere schon ein bisschen mit Fragezeichen versieht aufgrund der Vergangenheit mancher, wie du es eben so schön gesagt hast, Ex-Fahrer oder Teammitglieder.
Ja, hab's vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Also auf der einen Seite hat dieses Team Sunweb oder DSM einen schier unendlichen, unerschöpflichen Talentpool. Aber es gibt immer wieder welche, die so Rätsel aufgeben, wie zum Beispiel Mark Hirschi, der die Mannschaft auch verlassen hat und das kam halt sehr, sehr plötzlich. Also die meisten Radsportfans stehen immer noch mit Schulterzucken da und fragen sich, wie konnte das jetzt eigentlich sein, dass der da plötzlich seine Zelte abbricht und von jetzt auf gleich türmt. Also, und da gibt's ja jetzt auch wieder neue Gerüchte, die da in der Welt sind, dass er da scheinbar beim Team Sunweb irgendwelche Fragen nicht beantworten wollte oder keine konkrete Auskunft darauf geben wollte und daraufhin ist dann im Anschluss zur Trennung gekommen sein soll.
Und das klingt für mich auch absolut plausibel. Also klingt jetzt hart oder klingt blöd oder gemein oder was man auch immer für ein Adjektiv da benutzen will, aber diese Geschichte klingt so plausibel und bei den meisten plausiblen Geschichten ist ja dann doch irgendwo der Kern, die Wahrheit mit dabei.
Ja, aber auf der anderen Seite frage ich mich halt, es wäre ja ganz einfach, von Mark Hirschi sich hinzustellen und zu erklären, warum sich das Team und er getrennt haben, weil so ist es, denke ich, so eine bisschen vielleicht auch lancierte Geschichte vom Team, die natürlich mit so einer Aussage vor ihren Sponsoren viel besser dastehen, als wenn da der Hirschi irgendwas auf den Tisch packt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass der Fabian Cancellara, also der Berater von Mark Hirschi, scheinbar da so eine Verschwiegenheitsklausel ausgehandelt hat.
Mit dem Team DSM?
Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, dass irgendwann dieser Druck zu groß sein wird für Mark Hirschi. Das ist ja auch, wir haben den Artikel hier aus der Neuen Züricher Zeitung verlinkt, die da näher drauf eingehen die Gerüchte um Mark Hirschi werden zur Last. Also der ist ja jetzt auch noch nicht wirklich in Erscheinung getreten in diesem Jahr, aber es wird kein Rennen vergehen, denke ich, wo er nicht darauf angesprochen wird. Und irgendwann wird halt der Druck so groß oder es nervt dich einfach so, dass du damit, glaube ich, nicht mehr klarkommst.
Naja, und vor allen Dingen auch, es ist ja auch so, was wir eben gesagt haben beim Pinot, in gewisser Weise sind das ja heutzutage nicht nur Fahrer, sondern das sind, Darsteller klingt jetzt übertrieben, aber es sind einfach nur mal, sie verkaufen sich und ihren Radsport in dieser Zeit, in der sie Geld scheffeln können. Das muss man einfach mal realistisch so sehen. Und Mark Hirschi wird jetzt dadurch einfach seine Reputation oder so, die wird jetzt nicht durch den Keller gegangen sein in den letzten Wochen. Das denke ich.
Ja, aber hier steht ein schönes Zitat in dem Artikel oder ein schöner Satz drin. Ab diesem Moment gab es kein Halten mehr in der Veloszene. Manche, die Hirschi an der Tour de France 2020 als Fans gewonnen hatte, äußerten sich in sozialen Netzwerken plötzlich enttäuscht und entrüstet. Urteile entstehen dort schneller denn je. Also heißt, dass solange man diese Gerüchte nicht aus der Welt läuft, also wenn er sich einfach hinstellen würde und sagen würde, ich bin da hingewechselt wegen dem Geld, ich glaube, das würde ihm jemand weniger übel nehmen, als das einfach so im Raum stehen zu lassen.
Absolut. Also ich finde, für einen Profisportler, der sagt, ich bin wegen des Geldes von A nach B gegangen, wäre für mich immer der beste und nachvollziehbarste Grund. Da würde ich nie, kein Profisportler, also ich weiß nicht, ne? Möglicherweise gibt es irgendwelche Fußballfans, ja, die für ihren Verein leben, ja, seit 30 Jahren auf dem gleichen Sitzplatz sitzen und so weiter. Wenn die dann von einem Profisportler enttäuscht sind, der ihren Verein für einen anderen Verein verlässt, weil er da mehr Geld kriegt, das würde ich jetzt unter religiöser Verblendung damit sehen. Aber ansonsten muss ich doch da als Fan von einem Fahrer mich eigentlich schon fast freuen, wenn er woanders mehr Geld kriegt, weil ich weiß, der hat nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem er seinen Lebensunterhalt verdienen kann, wenn er nicht noch andere Talente hat. So, und wenn er jetzt beim Team Ineos, UAE, auch ein schöner Versprecher eigentlich, ne? Wenn man weiß, dass er da einfach das Dreifache kriegt und deswegen am Ende seiner Karriere vielleicht nicht noch einen Fahrradsportladen aufmachen muss, den er Bernhard Kohl in Wien nennt, oder der nicht noch ein Café in Belgien, wo er seine Karriere jeden dritten Abend irgendwelchen Betrunkenen erzählen muss, aufmachen muss, das ist doch fantastisch. Deswegen, das ist genau nämlich der Punkt, wo ich mir dann auch denke, Mann Hirschi, wenn's nichts hast, dann sag doch einfach, alles klar, Geld, Grund, fertig. Ende der Diskussion.
Ja, und das, was man so, also.
Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Weißt du?
Er kann ja, ich auch nicht. Also
Entschuldigung, wenn ich nochmal. Aber er kann ja mit der Aussage, ich habe es wegen des Geldes gemacht, nur gewinnen eigentlich.
Das ja, dann kann es ja, aber da kann es ja das ja nicht sein, weil sonst hätte er es wahrscheinlich schon rausgehauen. Also ich denke mir halt, also dieser Artikel unterstreicht ja auch so ein.
Dann würde ich doch lügen. Dann würde ich doch wenigstens lügen. Vor allen Dingen, wenn ich eine, wie heißt es hier, Verschwiegenheitsklausel hätte. Also ne, ich begebe mich hier natürlich auf moralisch wirklich sehr, sehr fragwürdiges
Eis. Ja, aber auf der anderen Seite hat er dann plötzlich eine Schlammschlacht mit dem Team mit Team Sunweb an den Hacken. Wenn er sagt, dass er es nur fürs Geld gemacht hat und die sagen, nö, also das war, weil er da die Fragen nicht beantworten wollte, dann gibt es da natürlich einen bestimmten Dissens.
Ja.
Aber auf der anderen Seite wollte ich noch sagen, der Artikel
Entschuldigung, ich
unterstreicht hier so ein bisschen meine These davon, dass bei der Mannschaft irgendetwas nicht stimmen kann. Also hier steht auch drin, das Team ist bekannt dafür, seine Profis detailverliebt zu überwachen und auf die eigenen Methoden zu beharren. Das missfiel bereits anderen Profis. Die Liste vorzeitiger Vertragsauflösung ist lang. Sunwebs Reputation im Peloton waren diese nicht zuträglich. Also wie gesagt, diese Liste gibt es ja. Also ich würde als bestes Beispiel immer so einen Tom Dumoulin oder auch ja andere Fahrer. Marcel Kittel war auch so einer, der dann irgendwann weggegangen ist. Da reiht sich der Marc Hirschi so ein bisschen ein und vielleicht ist es auch von Teamseite einfach so, wir wissen es einfach nicht, wir spekulieren ja auch nur, so, dass das bei Hirschi vielleicht auch so war. Der hat gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, mich hier 24/7 von euch alles diktieren zu lassen und gehe jetzt woanders hin.
Würde ich auch, also da interessante Diskussion. Das würde ich dann aber auch mit sozusagen zwei Aspekte der Medaille sehen. Punkt A. Wenn ein Fahrer sagt, ich möchte das Team Sunweb verlassen, weil mir die Überwachungsmaßnahmen, weil mir die lückenlose Beobachtung und so weiter des Team Sunwebs auf den Sack geht. Ja? Legitimer Grund, kann man ja sagen. Ne? Dann würde ich natürlich als Fan vielleicht sagen, okay, was hat der zu verbergen, warum mag der das nicht, was macht er denn, dass er da nicht erzählen kann, warum? Wäre jetzt ein Fahrer, wo ich dann vielleicht mit dem grundsätzlichen Misstrauen, was ich Fahrern gegenüberbringe, was vielleicht größer wäre als bei anderen Fahrern, ne? würde ich mir dreimal überlegen, ob ich so einem Fahrer dann wirklich mein uneingeschränktes Herzblut an Sympathie geben würde. Andererseits würde ich mir dann aber auch überlegen, okay, wenn das so ist, dass jetzt schon das Team Sunweb 25 Fahrer verlassen haben wegen ihrer engmaschigen Überwachung und weil sie offensichtlich diese engmaschige Überwachung ja im Zusammenhang steht mit einer irgendwie Zero-Tolerance-Policy oder wie man das auch immer nennen mag oder so weiter, ne, würde ich doch beim nächsten Rennen eher, zumindest wäre es meine Angehensweise, einem DSM-Fahrer, Sunweb-Fahrer, die Daumen drücken, weil ich da zumindest dann, um den Bogen wieder zu spannen zu dem, was wir eben besprochen haben, vielleicht eher davon ausgehen kann, dass ich nicht beschissen werde.
Ja, das kann man so oder so sehen. Also,
wenn mir Doping scheißegal ist, also wenn ich sage, die sollen sich reinpfeifen, was sie wollen, ob sie sich schnellsten, Klar, ne, dann werde ich diese These nicht verfolgen. Ne? Aber
wie gesagt, mir wäre es am liebsten, wenn halt die Fahrer von sich selbst darauf kommen würden, dass sie da nichts machen sollen und dass dann das Team vielleicht die nicht mehr so engmaschig überwacht, weil so totale Überwachung, das wäre mir auch nicht zuträglich. Also das würde ich nicht sympathisch finden, wenn so ein Team sowas macht, wirklich.
Naja, es kommt für mich drauf an. Also wenn ich jetzt sehe, dass es einfach, wenn ich aus dem Rennen der zwei Geschwindigkeiten ein Rennen der einen Geschwindigkeit machen muss oder möchte, ne, weil das kann ja nur unser Fernsehen sein eigentlich. Und das jetzt der eine Weg ist, um ein Team zu haben, was diesen Weg geht, ne, vielleicht sitzt jetzt mein ein oder andere ehemaliger Fahrer oder jetziger Fahrer, der so uns denn anhört, gerade auch zu Hause auf dem Sofa und lacht sich schlapp. Ja, Zweifeldurchbruch, Schluck auf, alles, was dazugehört. Aber für mein Dafürhalten, wenn ich jetzt als Teamleiter sehe, okay, ich möchte dafür gerade stehen, dass jeder meiner Fahrer zu jeder Zeit einfach immer clean ist und jeder, der sich dem nicht anschließt, das ist okay, aber dann muss er uns halt verlassen. Ja, mei, was kann daran schlecht sein? Also ich weiß jetzt nicht, was da an Überwachungsmaßnahmen dabei ist.
Ist dann, ne? auch vielleicht wieder so eine gewisse Duplizität zur Corona-Pandemie, welches gut wiegt höher, also das Recht auf die eigene Freiheit oder das eigene Freiheitsbestreben im Verhältnis zu dem Ziel, einen sauberen Radsport zu schaffen. Also kann man die eigene Freiheit eines Fahrers opfern, um einen sauberen Radsport zu führen?
Gute Analogie, wirklich sehr gut. Und ich sage auf jeden Fall, klar. Ich würde, also, ne, das kann jeder für sich auch anders sehen, ne? Das finde ich völlig in Ordnung. Aber ich würde an der Stelle auf jeden Fall sagen, ja klar. Also, ne, was kann denn schlimmstenfalls an Überwachung in einem Profi passieren, die heutzutage ja eh schon fast alle irgendwie jeden Tag dreimal ihren Standort per Instagram teilen, vielleicht immer telefonisch erreichbar sind und auch mindestens 10 Tweets am Tag loslassen. Also was kann denn da Schlimmes noch kommen, frage ich mich so ein bisschen.
Also, ja, da fehlt nicht mehr viel, um dieses Netz vollständig zu verflechten, hast du absolut genau recht.
Ne, also vielleicht ist es, also man kann natürlich sagen, ich könnte, also wenn ich jetzt so ein Typ bin, der total schludrig ist mit allem, ne, und ich es noch nicht mehr schaffe, mich pünktlich bei meiner Frau zurückzumelden, wenn ich es eigentlich geplant habe. Man könnte natürlich dann sagen, okay, wenn ich jemand bin, der ein Problem damit hat, vielleicht wäre das nicht das beste Team für mich, weil da könnte ich einfach aus einer Schusseligkeit heraus in die Situation kommen, dass ich entlassen werde zum Beispiel und dann im schlechten Licht da stehe. Das wäre das einzige Argument, was ich mir vorstellen kann, warum man sagt, mit diesen Überwachungsmaßnahmen möchte ich nicht, möchte ich nicht haben. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich kein großes Problem. Hörerinnen und Hörer, meldet euch, wenn ihr das anders seht, ne, weil ich würde gerne auch meine Meinung natürlich an der Stelle überprüft sehen, weil vielleicht gibt es irgendetwas, was ich da nicht sehe, aber
und vielleicht hat ja auch noch jemand einen anderen Ansatz, woran das gelegen haben könnte. Vielleicht sind wir auch auf dem völlig falschen Dampfer.
Ja, absolut, ne, natürlich gerne. Und vor allen Dingen auch, ne, irgendwie ein Argument, was mir jetzt noch abgeht, was ich nicht sehe. Weil eigentlich, also wenn ich in dieser Geschichte gibt es meiner Meinung nach nur einen Gewinner, und das ist die DMS. DSM. DMS. Verdammte Angst. Weil was kann man denen denn zum Vorwurf machen?
Ja, aber auch gut möglich, dass es halt hinter den Kulissen so ausgehandelt wurde, du pass auf, du darfst jetzt da das Team wechseln und zu AE gehen, aber dafür verlangen wir von dir, dass wir bei der Sache gut dastehen.
Aber was, also ich bin immer noch der Meinung, so nach dem Motto, was könnte man dem Team vorwerfen. Also ich sehe da nicht so richtig die Basis für einen Vorwurf.
Ja, aber irgendeinen Grund wird es ja haben, dass da einige Fahrer vorzeitig da getürmt sind.
Ich halte das vorgetragene Argument zumindest für mich total schlecht. Also so wie die Geschichte da aufgestellt wird, ne, wir wollten hier nicht so engmaschig und bla bla, Überwachung, bla bla, das halte ich ja, also ich halte diese Geschichte für durchaus glaubhaft und möglich. Ja, und deswegen glaube ich dir jetzt erst nochmal.
Wir sind gespannt, ja, ob Mark Hirschi, wenn er dann wieder Rennen fährt, sich dazu äußern wird oder ob er weiterhin schweigen wird.
Ja, also irgendwann wird er, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt nochmal was sagen wird. Ich glaube, der Zug ist abgefahren und ist sogar schon mal im nächsten Stadtteil schon angekommen. Er hätte einfach von Anfang an sagen müssen, ey Jungs, selbst wenn es nur ein vorgeschriebenes Argument gewesen wäre und mit dem er sich ein paar Feinde gemacht hätte. ich kriege da mehr Geld. Jungs, versteht das bitte. Ich kann nur im begrenzten Zeitraum Geld verdienen und ich habe echt Bock, mich mit 38 zurückzuziehen und nur noch Schirmchen-Cocktails zu trinken. Hätte ich total super gefunden, das Argument. Also hätte ich nicht super gefunden, aber hätte ich nachvollziehen können.
Ja, wer weiß, was Fabian Cancellara da eingefädelt hat.
Ja, der, da kommt noch mal ganz an. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht hat auch Cancellara einfach ein bisschen Provision verdienen wollen und hat ihn deswegen von A nach B geschoben.
Nein, er sollte nur wirklich genügend Geld haben.
Das hat er alles bei Sportwetten verloren, wie du. Der hätte nicht mehr, der Cancellara hätte dich als Berater gebraucht für seine Fahrradwetten. Oder der hat immer noch, der muss immer noch jeden Monat 10.000 Franken überweisen an den Typen, der ihn den Motor ins Rad gebaut hat. Nein, das hat nicht stattgefunden. Ich glaube das nicht. Das noch, bevor wir hier noch Vorwürfe kriegen, wir würden da Verschwörungstheorien und Mythen manifestieren. Also, Hirschi, sag doch einfach mal, schreib doch eine E-Mail hier, info@wellehome.de. Kannst dich auch, wir werden es auch komplett anonym behandeln. Also, wenn wir nächste Woche von einem geheimen Profi sprechen, der sich gemeldet hat, wir werden deinen Namen nicht erwähnen. Keine Ahnung, wir werden es anonymisieren, vielleicht irgendwie so einen Fahrer, anderen Fahrernamen uns ausdenken. Melde dich einfach mal kurz. Kann man ja klar rücken, ne? Ist ja gar kein Problem. Gut, das sehe ich richtig, ne? Wir haben, ich finde, es hat viel länger gedauert, als ich gedacht. Also irgendwie, ich dachte zwischendurch, oh, wird gar nicht so lang, aber dann auch noch schöne Diskussion gehabt.
Definitiv.
Ich bedanke mich, wie immer, bei allen, die uns unterstützt haben. Also der Rest kann jetzt, wen das nicht interessiert, der kann jetzt abschalten. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Macht es gut. Dem Rest möchte ich mich bedanken für eure Spenden, die bei uns eingegangen sind. Entweder via PayPal oder Patreon oder auch über unseren Affiliate-Link bei Amazon. Also wenn ihr bei uns auf der Seite seid, gibt es wiederum Unterstützen. Dort sind ein paar Möglichkeiten angegeben und unter anderem ein Amazon-Suchfenster, mit dem ihr uns nicht reich macht, aber vor allen Dingen auch nicht Jeff Bezos nicht reich. Und das ist ja noch auch immer eine gute Tat. Ja, vielen Dank dafür, auch für jeden Kommentar. Immer wenn unsere Diskussionen vielleicht, also ich glaube, der Thomas und ich sind uns ja sehr oft sehr einig bei Sachen, ne? Manchmal so kleine Unterschiede. Aber vielleicht, wenn ihr irgendeinen anderen Punkt habt, wo ihr mal ganz andere Meinung seid oder so, bitte bereichert uns da. Ich glaube, das tut immer gut. Also, gucken nächste Woche Dienstag. Heute Tag der Aufzeichnung ist Donnerstag, der 25. Nächste Woche Dienstag, das dürfte dann sein, der 2. kann das sein?
Ist so, ja.
Ja. Der 2. wird es auch wieder einen Velo-Snack geben, zumindest ist das derzeit geplant. Ich glaube, der bekloppte Timmer fährt auf irgendeinem komischen Kack-Swift-Ding mit. Deswegen ab 20.30 Uhr frühestens. Könnt ihr live auch wieder zuhören. Wir werden das mit dem Stream jetzt öfter versuchen. Ich werde um 20.30 Uhr den Stream einfach anmachen. Da gibt es auch eine Chatfunktion, da könnt ihr euch mit mir unterhalten. Ich halte vielleicht einfach anderthalb Stunden Monolog, bis der Timmer seine Kack-Swift-Rennen beendet hat. Einen schönen Tag noch, gehabt euch wohl und bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.